Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Freitag, der 17. Januar 2025. Willkommen zur 314. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wir haben heute im Grunde drei Themen, wobei du zwei Themen miteinander verknüpft hast. Einmal die aktuellen bis vor einer Woche Verwerfungen am Kapitalmarkt, nun in dieser Woche nicht mehr Verwerfungen am Kapitalmarkt. Hat alles mit Zinsen, Schulden und Ähnlichem zu tun. Das ist uns einen Blick wert und gleichzeitig dann noch dein Blick auf die BRICS und das Ganze so ein bisschen unter dem Regenschirm des Donald Trump.
Genau.
Und ich habe mir das alles in Ruhe durchgelesen und mir dazu Gedanken gemacht, die Agenda 2030 der CDU durchgelesen. Dann haben wir so unsere allgemeinen Hinweise, wie jedes Jahr ein kleiner Blick auf unseren Jahresverlauf. Also das meint auch im Sinne der Abos und Spenden. Ich mache das ja immer zusammen, also Mikroökonomen und Foreign Times. Das ist ein Topf, also da unterscheide ich jetzt irgendwie nicht, wer da wie was. Und wir hatten ja in 2023 dann über diese Sonderaufrufe doch ein paar Abos mehr bekommen, als wir so vielleicht sonst bekommen hätten. Und kann im Grunde sagen, dass wir dann damit erstmal so dieses Minimum an Finanzierung erreicht hatten, das ich mir 2016 mal intern gesetzt hatte. Also das war so das Minimum dessen, was man braucht, um das überhaupt in der Länge, naja, ihr seht, das geht doch so, aber wir waren da in 2023. Naja, etwas erwartbar für mich zumindest war es so, dass wir die Zahlen natürlich nicht gehalten haben, sprich in 2024 sind dann doch, ich sag mal, ein Großteil der Leute, die überproportional dazugekommen sind, auch wieder gegangen. In Zahlen sind das 7% weniger an Abo-Einnahmen und Spenden gewesen, wobei man dann ein bisschen dazu sagen muss, haben wir noch durch das Wachstum bei der Foreign Times was auffangen können. Also im Grunde haben wir bei den Mikroökonomen mehr verloren. Aber die Foreign Times hat es ausgleichen können zum Teil. Ich bin auch nie ein großer Fan dieser Sonderaufrufe gewesen, weil das genau diese Effekte hat und man dann in so eine Kaskade an Aufrufen kommt, was irgendwie auch keinen Spaß macht. Aber unabhängig davon braucht man natürlich dieses grundsätzliche Wachstum, um den Laden hier am Laufen zu halten. Was wir ja bisher immer auch gemacht haben, ohne dass wir die Zahlen hatten, die wir brauchen, aber die Zeiten wären auch härter, also unsere Kosten sind, kann ich valide sagen, doch merklich nach oben gegangen in den letzten 2 Jahren, was auch daran liegt, dass wo früher mal jemand irgendwann mal ein Problem gelöst hat, ne, zum Beispiel auf der Internetseite, das wird jetzt innerhalb weniger Tage gelöst, das kostet dann aber eben auch Geld und muss bezahlt werden, ne. Jedenfalls, Professionalisierung kostet Geld in dem Sinne. Jedenfalls ist es immer sehr ernst gemeint, wenn wir uns am Anfang jeder Folge bei euch bedanken. Ne? Das gilt auch für 2024. Also vielen Dank für den Zuspruch, die Unterstützung, das Verteilen in den sozialen Netzwerken, das Zuhören, Kommentieren. Das ist ja alles das, was auch dazu gehört. Wir bemühen uns auch immer, alles zu beantworten. Klappt eigentlich immer, es dauert manchmal nur eine Weile. Also zum Beispiel liegt da schon wieder so eine Mail, die recht lang war, die hart meiner. So, dann haben wir über einen Jahreswechsel festgestellt, eine ganz interessante Sache. Also auf unseren Abo-Seiten bei Foreign Times und Mikroökonomen ist ja alles gleich aufgebaut. Wenn man da sich quasi in seinen Account einloggt, dann sieht man, okay, ich habe ein Abo. Ja, dann kannst du was damit machen. Was man aber nicht gesehen hat, ist, wenn man kein Abo hatte, dass man doch bitte ein Abo abschließen möge oder die Möglichkeit, das überhaupt zu tun, ist scheinbar auch keinem aufgefallen oder es hat keiner gesagt. Jedenfalls haben wir das jetzt mal geändert. Also das heißt, wenn ihr euch jetzt einloggt und da beim Abo rumklickt, seht ihr jetzt auch, dass ihr eins abschließen könnt, wenn euer Account kein Abo hat. Also auch da konnten wir ein Problem beheben. Wenn ihr da noch was seht und findet oder euch irgendein Gedanke kommt, sagt uns da gerne Bescheid. Wir versuchen das ja auch stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern oder wenn Fehler drin sind, sie eben zu beheben. Dann habe ich es auch noch geschafft, über Weihnachten ein Newsletter für die Mikroökonomen zu schreiben. Da ging es dann auch unter anderem um Zölle, aber auch um den vielleicht etwas größeren Blick Richtung EU und was man so tun könnte, sollte, in welche Richtung man denken muss. Den findet ihr auf mikronews.de. Falls ihr es nicht abonniert habt, macht das gerne, weil der ist kostenlos und bleibt auch kostenlos, der Mikroökonomen-Newsletter. Ihr habt ungeachtet dessen natürlich die Möglichkeit, den Newsletter an sich zu unterstützen, weil der ja auch diese Ghost-Kosten zumindest mal aufruft, oder ihr macht es halt eben über die Mikroökonomen direkt. Also dann habt ihr auch noch den Podcast für das Geld. Das ist aber jedem selber überlassen. Und bei der Foreign Times gibt es aktuell eine Premium-Folge zur russischen Einflussnahme und dem russischen Einfluss in Deutschland mit Marius Köppen. Die haben da eine Studie geschrieben und sich das mal angeguckt. Und ich dachte, das ist aber ein guter Anlass, um da nochmal drüber zu reden. Es ist auch sehr spannend, dass es da wirklich um diese alten Netzwerke geht, ne, die dann auch ja, sich jetzt ein bisschen verändert haben und so weiter. So, und der Johannes atmet schon ganz schwer. Und das liegt daran, dass ich immer noch nicht geschafft habe, mal hier so die Mitarbeiter-Premium-Folgen freizuschalten. Ne?
Genau.
Es ist tatsächlich so ein Ding, dass wir haben über unser eigenes Portal da wirklich ein bisschen Probleme mit, dass das wirklich dann so weitergereicht wird. Und dann gibt es irgendwie so einen Workaround bei Steady, der etwas aufwendiger ist. Ich hoffe, dass ich dann dieses Jahr die Zeit dafür finde. Recht schnell, hoffe ich. Aber er erinnert mich auch gerne mal dran, wenn ich es vergesse. So, und dann habe ich mir für die Foreign Times so ein kleines Side-Project für 2025 vorgenommen. Ich will das mal etwas kryptisch halten und nicht groß kommunizieren, sondern ich werde es einfach machen. Wird aber dazu führen, dass wenn es dann jeweils umgesetzt wird, das wird dann eine eigene Unterschrift haben, daran erkennt ihr es dann. Das wird dann eine eigene Überschrift haben, daran erkennt ihr es dann. Dann werden die Folgen da auch frei verfügbar sein. Das ist dann Teil der Idee. Also da würde dann eher mehr Arbeit in 2025 reinfließen. Mal sehen, ob das alles klappt. Ja, ansonsten wie immer Newsletter, auslandsbericht.de, mikronews.de. All das ermöglicht durch eure Spenden. Ich habe mich zwar schon für 2024 bedankt, aber wir haben ja jetzt auch schon wieder Mitte Januar. Von daher auch dafür vielen Dank. Das hilft uns, wie gesagt, sehr und wir brauchen es auch, um uns weiterentwickeln zu können oder auch mehr machen zu können. Wobei ich sagen muss, in den letzten Monaten, ich weiß nicht, wie es dir geht, Johannes, aber alle Sachen, die ich so hatte, hatte ich so das Gefühl, das war immer besonders zeitaufwendig. Aber es liegt, glaube ich, auch irgendwie an der Zeit, dass so viele Dinge zusammenkommen und man dann irgendwie nicht sagen kann, na, so ein kleiner Teilaspekt reicht, ihn mal durchzuquatschen.
Ja, war schon echt. Also man musste sich auch um Themen gerade in den letzten paar Monaten echt nicht umschauen. Da gab es echt genug.
Also wenn ihr dazu insgesamt noch ein paar Gedanken habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. mh@mikroökonom.de landet dann bei mir. Ich verteile sie um. Oder ihr erreicht uns auf Mastodon und Reddit. Unseren Twitter-Account habe ich stillgelegt. Wie nennt man das? So ein Schloss dran gemacht. Also der ist noch da, aber er wird aktuell nicht betreut. Reddit wird sehr gut betreut und Mastodon, da erreicht ihr uns sehr gut. Ja, beides als Mikroökonom.
Ich glaube, Marco, wir zwei sind auch relativ aktiv auf Blue Sky. Ich glaube, einen Mikroökonom gibt es ja jetzt nicht auf Blue Sky. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen da ist.
Genau, die anderen sind auf Mastodon. Wir beide sind, glaube ich, mehr auf Blue Sky. Wir haben uns aufgeteilt, Arbeitsteilung. Bei sozialen Netzwerken ist es ja recht viel geworden mittlerweile. Man könnte ja jetzt schon, wenn man TikTok, aber so, da kommen wir ja gleich zu. Wollte ich ja jetzt nicht vorweggreifen, aber dann reden wir nicht über was reden wir denn heute nicht, Johannes? Wir haben, glaube ich, zwei Themen, die du da reingeschrieben hast, die ich aber so weitestgehend unterschreiben würde.
Ja, also zum einen mal kam jetzt, je näher die Amtseinführung von Trump kam, immer mehr Meldungen, dass sich US-Unternehmen, also die ganz großen vor allem, aus Diversitätsprogrammen zurückziehen. Da wird dann plötzlich Sachen von Diversity umbenannt, dann werden Klimaallianzen, also die großen Banken haben sich jetzt, das hat ja schon ein bisschen im Sommer angefangen, aber jetzt auch im Dezember erst sind Goldman Sachs, JP Morgan und ich glaube Citigroup aus der Klimaallianz ausgestiegen. Allen voran, das ist wirklich, also ich finde es unausstehlich peinlich, das Gehabe von Mark Zuckerberg, wie er da jetzt plötzlich finde, er macht sich da total an Elon Musk ran, indem er dann plötzlich davon spricht, dass also Unternehmen wieder mehr Masculine Energy brauchen und sowas. Also es ist wirklich, man kann es nicht mit angucken. Darüber sprechen wir nicht. Wir haben über diesen Trend, dass, man kann das ja alles so ein bisschen unter ESG zusammenfassen, dass dieser Trend schon seit längerer Zeit rückläufig ist. Das haben wir ja auch begleitet. Aber es hat sich jetzt nochmal mit Trump gezeigt, wie wirklich da jetzt alle einknicken und ihm Hof machen. Das ist schon etwas traurig zu sehen.
Ja, also hat jetzt Mark Zuckerberg nicht im Verdacht, irgendwie sonderlich große moralische Maßstäbe zu haben oder Standards. Also das wäre mir jetzt auch neu gewesen, wenn man sich so seine Vergangenheit anschaut und die Unternehmensentstehung und so weiter. Da gibt es ja auch schon sehr viel fragwürdiges Handeln. Von daher hätte ich da jetzt eh nicht so viel erwartet, aber ich fand es auch sehr lustig, wie er sich da plötzlich so mit Goldkette da und Uhr da hinsetzt. Und, voll so ein Proletentum. Ach ja, nee, braucht man nicht. So, das andere Ding ist TikTok-Ban in den USA. Wir haben gerade kürzlich vor ein paar Minuten die Nachricht reingekriegt, dass der Supreme Court sagt, ja, Ban ist in Ordnung, könnt ihr machen. Boah, und dann wird es jetzt spannend. Ich habe mir schon so eine kleine App runtergeladen, das ist dann so, wo alle auch immer hinlatschen. Ne? Xiao Hongshu heißt die App, ne? Also Red Note oder kleines rotes Buch übersetzt. Und das ist interessanterweise nicht wirklich ein TikTok-Ersatz, sondern das ist so eine App, wo die Leute hingehen, um quasi sich an andere zu wenden, wenn sie Fragen haben, aber so aus westlicher Perspektive sind halt irgendwelche Videos. So. Und es ist ganz interessant. Ich denke mal, das wird eine Zeit lang laufen und dann kommen die Leute eh wieder dahin zurück, wo sie hinwollen. Und ich denke mal, Donald Trump hat ja schon angedeutet, dass er TikTok jetzt auch nicht groß bannen möchte. Der hat ja da auch Spenden aus der Ecke gekriegt. Aber mal gucken, was da passiert. Wir werden das aber nicht in der Tiefe betrachten heute. Wir freuen uns allerdings schon darauf, falls TikTok wirklich verkauft wird, uns diesen Deal anzugucken. Da waren wir ja letztes Mal schon dabei, als Oracle das Ding kaufen sollte und ja, Johannes, da haben wir aber, glaube ich, noch ein bisschen Zeit zu und deswegen können wir jetzt zu deinem ersten Thema kommen. Schulden, Zinsen, Währungen. Was ist denn passiert?
Ich habe mir wirklich überlegt, wie ich es nennen soll. Also so grob möchte ich mal drüber reden, was so in den letzten 6 Monaten an den Finanzmärkten, insbesondere an den Zins- und Währungsmärkten passiert ist, weil da gab es einige Bewegungen. Du hast es vorhin eingangs auch schon gesagt. Also die große Linie war, dass vor allem die US-Zinsen gestiegen sind. Das Ganze hat sich dann auch mit der Trump-Wahl nochmal etwas beschleunigt und gleichzeitig sind auch die Währungen, also vor allem der Euro, aber auch das britische Pfund ganz massiv zum Beispiel gegenüber dem US-Dollar gesunken. Gleichzeitig sind jetzt auch im Dezember die Aktienmärkte etwas gefallen, hatte damit zu tun, dass es im Dezember kurz mal so aussah, vor allem auch bis jetzt letzte Woche, als ob es vielleicht im nächsten Jahr gar keine Zinssenkung mehr von der Fed geben würde. Die Lage hat sich jetzt wieder etwas aufgeklärt, seit es die Inflationsdaten gab am Mittwoch, also wir nehmen heute am Freitag auf. Mittwoch gab es jetzt deutlich besser als erwartete Inflationsdaten, also heißt, Inflation war niedriger als erwartet, weswegen man jetzt doch davon ausgeht, dass es im nächsten Jahr wohl doch auf jeden Fall mal einen Zinsschritt geben wird. So, die wichtigste Kennzahl war eigentlich, dass die US-Zinsen jetzt im Vergleich zu Anfang Oktober zwischenzeitlich um einen ganzen Prozentpunkt, also 100 Basispunkte von 3,8 auf 4,8% gestiegen sind. Das ist eine relativ starke Bewegung innerhalb von 3-4 Monaten. Der Anstieg hat sich auch vor allem seit Mitte Dezember, wie gesagt, da gab es mal diese Fed-Sitzung, nochmals verstärkt. Die Wirtschaftsdaten in den USA sind aber ja nach wie vor stark. Wie gesagt, die Inflationsdaten waren gut. Es gab jetzt nicht zuletzt auch letzten Freitag einen unerwartet guten Arbeitsmarktreport mit sehr viel neu geschaffenen Stellen. Gleichzeitig aber eben, wie gesagt, dieses Sinken von der Inflationsrate, also es scheint, dass man der Presse, nennt man das dann, oder ja, so Banker, die nennen, sprechen immer von einem Goldilocks-Szenario, also man hat das Szenario, dass man ein moderates Wachstum hat, mit aber gleichzeitig einer relativ niedrigen Inflationsrate und dadurch eben auch niedrige Zinsen und deswegen Goldilocks, das ist so das Wunschszenario, das alles ist toll Szenario für die Finanzmärkte. die Gesamtinflation, man unterscheidet ja immer zwischen Inflation und Kerninflation, wobei bei der Kerninflation die Lebensmittelpreise und die Energiepreise rausgenommen sind, weil die sehr volatil sind. Also die Inflationsrate insgesamt ist zwar gestiegen auf 2,9%, das lag aber vor allem daran, dass seit November die Energiepreise, also als Leitenergiepreis natürlich das Öl, aber auch Gaspreise in den letzten Wochen gestiegen sind. Es lag zum einen an geopolitischen Problemen mit Iran. Jetzt ganz aktuell gab es jetzt für mich war es unerwartet, ein großes Sanktionspaket, also gegen Russland von Seiten der USA, was die Ölpreise jetzt auch nochmal bewegt hat. Gleichzeitig ist der europäische Winter, muss man ja sagen, also es ist relativ kalt, was die Gaspreise seit November auch nochmal nach oben getrieben hat. Also insgesamt sind wir jetzt, wie gesagt, so knapp 85 Basispunkte höher bei den 10-jährigen Staatsanleihen als im September, Anfang Oktober. Wir sind jetzt gerade bei 4,65%. Es ist in den letzten Wochen, noch bevor diese Inflationsdaten jetzt rauskamen, immer so diese psychologische Marke von 5% rumgeschwirrt. So Marken haben an sich real nichts zu bedeuten, sind aber für die Finanzmärkte dann doch, es ist ja trotzdem dann alles Psychologie am Ende, relativ wichtig. Und ja, diese 5%, das war immer so ein bisschen das Angstszenario, aber scheint jetzt nicht so, dass dort die 10-jährigen Anleihen in naher Zukunft darüber gehen werden. Die Rendite für die deutschen Anleihen, die hat sich auch kurz mal bewegt nach diesen Inflationsdaten, ist jetzt aber wieder mehr oder weniger auf dem Niveau davor. Also wir haben in Deutschland gerade 2,6% auf die 10-jährige Anleihe. Da gab es nicht so viel Bewegung, auch eine leichte Bewegung nach oben in den letzten Monaten. Allerdings eine starke Bewegung gab es beim Euro. Der war im September bei einem $1,11 und ist jetzt bei einem $3. Da haben wir zum einen auch diesen US-Zinsanstieg, der doch stärker war als in Europa drin. Bei den Währungen sehen wir jetzt auch schon, was so die Anzeichen für die Wirtschafts- und Handelspolitik von Trump sein könnten. Und als letztes eben auch die schwache deutsche Wirtschaft. Also der Euroraum ist nach wie vor eben von der deutschen Wirtschaft dominiert und in Deutschland, also in der EU insgesamt, geht's ja so okay. Gibt's manche Länder, gerade so die südlichen Länder, geht's ein bisschen besser, aber halt vor allem in Deutschland als Schwergewicht in Europa, dem geht's wirklich schlecht. Und das drückt dann auch den Euro. Ich habe schon anklingen lassen, Trump hat damit oder die Wahl von Trump mehr oder weniger auch was damit zu tun. Die Frage ist, wie stark werden diese erratischen Ausschläge in seiner Handelspolitik, in seiner Steuerpolitik, weil das sich das dann auf den Haushalt und auf das Defizit auswirkt. Bisschen so die Frage, ob er meint ja manchmal, er würde gerne auch bei der Zinspolitik der Fed mitreden, die ja unabhängig ist. Ich sehe da gerade keine Gefahr.
Naja, er will nicht bei der Fed mitreden. Er will ihr quasi sagen, was er zu tun hat. Ne? Also das wäre ja schon eine Gesetzesänderung, die da im Raum steht. Und gut, wie ernst er das meint, werden wir sehen. Aber zumindest wurde es mal gesagt. Deswegen gibt es auch erste Szenarien dafür.
Der Finanzminister, der neue, der jetzt kommen soll, Scott Bessent, kommt von der Wall Street, wie so die viele Finanzminister der letzten Administration, der scheint da, was das anbelangt, relativ vernünftig zu sein, wobei der Handlungsspielraum oder der Einfluss von den Ministerien in einer Trump-Administration, wenn Trump das anders sieht, doch sehr fraglich ist. Also wenn wir eins gesehen haben bei Trump, ist, dass die Leute halt bei ihm sind, weil sie ihm zu 100% loyal ergeben sind. Wer querschießt, der geht halt. Ja, die Administration wittert in diesen gestiegenen Zinsen natürlich jetzt wieder einen Komplott der Finanzmärkte, also der J.D. Vance hat da schon von einer Death Spiral, einer Todesspirale gesprochen. Was damit gemeint ist, ist, dass man die Finanzmärkte verdächtigt, dass diese durch große plötzliche Anleiheverkäufe die Zinsen nach oben treiben könnten und dadurch dann die US sich nicht mehr finanzieren könnten, weil die Zinsen zu hoch sind und so dann die Regierung zu Fall gebracht werden würde. Also man malt sich natürlich in dieser Regierung dann immer gleich so Feindszenarien aus. Es geht immer auf persönlichen Themen und nie auf Sachthemen. Tatsächlich ist die Zinslast in den USA von 2022 damals noch knapp 2,5% des Bruttoinlandsprodukts auf jetzt 2024 4% des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Das ist schon enorm. Wenn man sich diese USA-Staatshaushalt anguckt, vor allem in Deutschland, wird ja die Angst, ja jetzt kommt aber die US-Staatspleite, aber jetzt fallen die US-Anleihen aus. Also das gibt es ja schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren und Jahrzehnten. Es ist aber nie eingetreten. Also die USA sind eines der wenigen Länder auf der Welt, wo noch nie die Kredite ausgefallen sind. Das ist wirklich enorm. Und auch das hat Scott Bessent jetzt im Senate-Hearing gesagt. Das ist sein oberstes Ziel. Auch das soll so bleiben. Die USA werden nicht defaulten. Die zwei wichtigen Zahlen, die man da sich anschauen muss, ist zum einen mal die Gesamtverschuldung relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Die ist derzeit bei 120%. Da gab es in den letzten 15 Jahren eigentlich zwei große Anstiege. Zum einen mal seit der Finanzkrise, also vor der Finanzkrise lag die Staatsverschuldung ungefähr bei 60%. Ist dann bis 2012 relativ stark angestiegen, dann viele Jahre lang konstant geblieben, also immer prozentual in Relation zum BIP, muss ich immer die relativen Zahlen angucken. Und dann gab es während und nach Corona nochmal einen großen Schub nach oben auf, wie gesagt, jetzt 120%. Man ist jetzt eigentlich auf dem absoluten Peak von Corona, sind wir nicht mehr, man kommt da so ein bisschen runter, aber es bleibt eben konstant auf diesem Niveau und auch dieser Schuldenaufbau, der damals und nach der Finanzkrise passiert ist, da ist man dann danach halt auf einem Plateau geblieben und nicht mehr davon runtergegangen. Die andere wichtige Zahl ist, wie gesagt, die Zinslast in Relation zum BIP. Die steigt derzeit relativ stark, ist im Moment, wie gesagt, gerade auf 4%. Ich verlinke da auch zwei Charts mal von der Federal Reserve, kann man sich das angucken. Es gab aber auch schon Zeiten Ende 80er bis Mitte 90er, wo diese Zinslast im Vergleich zum BIP deutlich höher war als heute. Ich habe nicht ganz rausgefunden, woran das damals lag, was da war. Marco, weißt du das?
Also in den 1980ern explizit, das fing in den 70ern an, aber in den 1980ern gab es eine recht hohe Inflation in den USA. Ich glaube 13% oder so waren das. Und die haben dann den Leitzins, das war dann der sogenannte Volcker-Schock. Ne? Den Namen hört ihr, glaube ich, immer wieder. Paul Volcker war das, damals Notenbankpräsident. Da haben sie quasi diese Strategie gefahren, dass sie gesagt haben, okay, wir ballern jetzt die Leitzinsen komplett hoch, um die Inflation zu bekämpfen. Gut, wenn du eine hohe Inflation und hohe Leitzinsen hast, dann hast du natürlich auch entsprechend eine hohe Zinslast, die sich dann auch in den Staatsanleihen niederschlägt. Also man kann das ja nicht losgelöst voneinander betrachten. Und in der Folge gab es ja dann auch noch eine Rezession. Und ich glaube, viele Sachen, die man aus heutiger US-Politik oder Wirtschaftspolitik sieht, die hängt halt auch mit dieser Zeit zusammen, dass man sagt, naja, also wenn man jetzt mit allzu hohen Zinsen auf eine Inflation losgehen, dann lösen wir halt auch eine Rezession aus und die wiederum braucht man auch nicht. Waren genau zwei Rezessionen in den frühen 1980ern und da hatten sie dann eine Arbeitslosigkeit von über 11%, was man ja auch heutzutage eigentlich gar nicht mehr kennt, ne? Solche Arbeitslosenzahlen. Was man aber auch sagen muss, sie haben die Inflation dann in den Griff gekriegt. Das Ganze ist natürlich nicht zusammengekracht, das System, trotz allem und bei all dem. So die Renditen für die 10-jährigen Staatsanleihen, die haben damals Höchststände gehabt und das war 1981 bei 15%. Das kann man sich ja alles gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also wir haben jetzt so eine Phase der Niedrigstzinspolitik, teilweise sogar negative Zinsen hinter uns. Gerade auch in Deutschland haben wir das ja sehr genossen. Aber da merkt man, dass vielleicht auch aus deutscher Sicht mal betrachtet, ne, dass natürlich viel mehr Spielräume bestehen in der Geldpolitik und auch bei den Zahlen. Also dass nicht immer alles, was über oder unter 2% ist, gleich so die Mega-Implikation ist, sondern man natürlich immer so ein bisschen Spielraum hat, aber dass man auch mit ganz anderen Zahlen eine Zeit lang überleben kann. So, dann könnten wir jetzt natürlich in diese Diskussion reingehen. USA, Sonderstatus, ne? Weltreservewährung und wie hängt das alles zusammen? Und da hat man viel mehr Puffer als andere und so weiter. Was ich aber zu dem Thema ja immer gesagt habe, war, das mag alles sein, aber wenn die USA bei 120% BIP-Verschuldung stehen und wir bei 60%, dann haben wir, wenn notwendige Investitionen anstehen, definitiv Spielraum, den wir nutzen können. Ja, man darf das natürlich nicht rauswerfen, also zum Fenster rauswerfen, das Geld, sondern man muss es schon investieren in Sachen, die unbedingt gebraucht werden. Und da haben wir ja ein paar vor uns. So, das aber nur noch mal als kleiner Einschub.
Ja, und das Ganze resultiert dann eben in einem Budgetdefizit, das man senken will. Das ist schon länger Thema in den USA. Das ist tatsächlich auch ein Thema bei den Demokraten. Das wäre ein Thema, wenn man da rangeht, wo es durchaus auch Bipartisan Consensus geben würde. Scott Bessent, wie gesagt, der incoming Finanzminister, will das Defizit auf 3% senken. Warum diese Angst, dass jetzt plötzlich sich ganz viele von den US-Anleihen trennen wollen, auch sehr unrealistisch scheint, ist der demografische Wandel in den Industrienationen, weil die größten Halter von US-Anleihen sind Versicherungen und Pensionskassen. Also im Zuge des demografischen Wandels braucht man halt mehr Pensionskassen, weil immer mehr Leute in Rente gehen und die müssen ihr Geld irgendwo anlegen und das sind eben vor allem dann US-Anleihen, weswegen es dort auf jeden Fall auch einen säkularen Nachfragetrend gibt. Ich habe jetzt hier auch schon so ein bisschen immer wieder Trump erwähnt und die Trump'sche Wirtschaftspolitik. Ich habe auch gesagt, das Thema wusste nicht genau, wie ich es nennen soll, weil es jetzt auch relativ viel mit dem nächsten Thema zu tun hat, worüber ich rede, nämlich über die BRICS. Auch hier geht es sehr stark um die Währung und um die Rolle der USA in der Weltwirtschaft. Das alles hängt jetzt halt ganz maßgeblich von Trump ab. Die BRICS hatten im Oktober einen Gipfel, das ist jetzt zwar schon einige Monate her, aber wir hatten damals jetzt nicht drüber gesprochen und es hat sich jetzt seitdem nicht so viel dort neue Nachrichten ergeben, sodass wir das jetzt nochmal machen wollen. Wir hatten im letzten Jahr nach dem BRICS-Gipfel, der relativ wichtig war, weil es dort einiges gab, vor allem einen Start einer Erweiterung, hatten wir eine Folge, das war die Mikro 274, im September 2023 hatten wir die gemacht. Wer so nochmal die Basics zu den BRICS haben will, der kann die sehr gerne nachhören. Also die BRICS sind kräftig dabei, sich zu erweitern. Das hat nach dem letzten BRICS-Gipfel in 2023 angefangen. Zuletzt, jetzt zum Jahreswechsel, kam jetzt auch noch Indonesien dazu, sodass aus den BRICS, was ja ursprünglich für Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika steht, jetzt insgesamt noch 10 Mitglieder dabei sind, nämlich der Iran, Ägypten, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien. Es gibt jetzt noch ein paar weitere Kandidaten, die gerne dabei sein möchten oder es sich noch überlegen. Unter anderem relativ wichtig, vor allem aus westlicher Sicht und auch wenn man so Richtung Nahost guckt, was ja durchaus eine Schlüsselregion der Weltpolitik ist derzeit, möchte die Türkei gerne Mitglied werden, hat aber nur den Status als Partnerland bekommen. Das offizielle Verlautbarung ist, dass es die offizielle Vorstufe ist, um eine Vollmitgliedschaft zu erhalten. Erdogan ist ein bisschen verärgert. Er würde gerne direkt die Vollmitgliedschaft erhalten. Ich habe nicht ganz rausgefunden, woran das jetzt lag. Aber ja, also dass die Türkei da gerade auch mit Hinblick auf ihre NATO-Mitgliedschaft nicht so ganz ein einfacher Kandidat ist und da vielleicht auch gerade China und Russland ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben, kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, aber woran es da jetzt genau scheitert, wer da jetzt welche Position hat, konnte ich an der Stelle nicht rausfinden.
Also Schuld ist Indien, kann man sagen. Also die mögen die Türkei nicht, weil es da, wie nennt man es so schön, abstrakt geostrategische Bedenken gibt. Und das liegt auf Seiten Indiens an den Beziehungen der Türkei zu Pakistan. Aha. Und das Ganze hat dann natürlich dazu geführt, dass Indien sagt, euch mögen wir jetzt eigentlich nicht so. Und dann gab es dann so einen Kompromiss. Das andere ist natürlich, dass die Türkei als NATO-Mitglied vielleicht jetzt nicht unbedingt, ja, also man will die natürlich einbinden und von der NATO weglotsen, ja, aber man begegnet ihr natürlich auch mit einem gewissen Misstrauen, ne? Weil die Türkei spielt ja immer alle Seiten und ich glaube auch aus BRICS-Sicht hat man dann so ein bisschen die Befürchtung, dass die Türkei quasi das ausnutzt und die ausspielt. Also das wäre so mein Versuch einer Antwort.
So diesen Trend, dass in den BRICS auch Länder drin sind, die ihre Mittelposition ja auch gerne ausspielen würden. Also gerade auch Brasilien macht das ganz gerne. Ja, das haben wir da ja schon und klar, da sind dann manche nicht so begeistert. Wie gesagt, Indonesien kam jetzt dazu. Malaysia und Thailand wollen noch Mitglied werden. Dann wäre so der südostasische Raum, also die drei wichtigen Länder dort wären dann alle Mitglied. Plus eben Indien und China, also dort hätte man dann schon so ein Schwergewicht. Saudi-Arabien, auch da gab es Diskussionen. Aktuell möchte aber das saudische Königshaus, also dort geht es eher vom Land selber aus, das jetzt nicht so unbedingt doch jetzt dabei sein möchte. Ich gehe davon aus, dass es mit Beziehungen zu den USA zu tun hat. Hast du da auch Näheres, Marco?
Ja, Saudi-Arabien ist natürlich so ein ganz spezieller Fall. Putin würde die natürlich schon sehr gerne da drin haben, weil im Grunde, ja, ist ja klar, ne? OPEC Plus, da hat man dann wieder mehr Einfluss. Auch gegenüber den USA, Checks and Balances, würde das Russland sicherlich gut gefallen. Saudi-Arabien selber hat aber das große Problem, dass sie einerseits von den USA ja möchten, dass sie so eine Art NATO-Style-Verteidigungsbündnis bekommen. Also dass die USA sagt, Saudi-Arabien verteidigen wir gegenüber Iran, aber auch gegenüber anderen. Dafür wiederum ist man dann auch bereit, sich wiederum mit Israel zu versöhnen. Ne? Das ist dann so in Richtung Abrams Records. Allerdings möchte man gleichzeitig auch eine Lösung für die Palästinenser. Da ist man in der letzten Zeit klarer geworden. Allerdings traut dem Braten auch so keiner richtig. Das heißt also, die meisten gehen davon aus, dass das mehr Rhetorik ist. Und ich denke mal, mit Blick auf die Trump-Präsidentschaft und Trumps Attacken auf die BRICS hat Saudi-Arabien da einfach gesagt, boah, da warten wir jetzt nochmal ab. Ich meine, es war ja schon Anfang 2024 und in Saudi-Arabien war man ja auch durchweg der Meinung, also über die Zeitschienen hinweg, dass Trump nochmal Präsident wird. Also da haben die sich vielleicht weniger Illusionen gemacht als wir in Europa. Und entsprechend war dann da auch immer die Ausrichtung auf Vorsicht. Und das Ganze ist insofern lustig, als wenn man mal da so reinguckt in das, was BRICS eigentlich ist für viele dieser Staaten, das ist halt Hedging. Also sie hedgen sich gegen den Westen und wollen so eine eigene Plattform schaffen, über die man dann noch Dinge erreichen kann oder wo man ein Mitspracherecht gegenüber Russland und China hat. Und der Fun Fact bei Saudi-Arabien ist halt eben, dass sie ein Hedging im Hedging betreiben. Um sich gegen Trump abzusichern, lassen sie die Sicherungsoption BRICS offen, also ziehen sie nicht, sind aber noch irgendwie dran angebündelt und können die Karte jederzeit auf den Tisch legen und sagen, er ist immer doch dabei. Das heißt, schreit so ein bisschen nach Verhandlungsmasse.
Die BRICS, wir hatten es in der Folge im letzten Jahr auch schon mal erklärt, also so die große Idee ist, dass man ein Gegenformat zu den G7 haben möchte und das Ganze spielt sich entlang eigentlich zwei großer Leitlinien. Zum einen mal eine eben diese Erweiterung und zum anderen die De-Dollarisierung. Also man möchte als Ziel letzten Endes möchte man den USA den Rang als Wirtschaftskraft ablaufen. Man möchte den Einfluss der westlichen Nationen auch in den internationalen Gremien wie Welthandelsorganisation, UNO, Weltsicherheitsrat, den Rang ablaufen und selber mehr Bedeutung bekommen. China möchte das Ganze als Zusammenschluss von seinen Partnern haben. China hat auch klar hegemoniale Bestrebungen, ist auch mit Abstand die größte Nation in diesen BRICS. Aber auf der anderen Seite eben Länder wie Brasilien und Indien wollen auch gute Beziehungen zu den USA haben und spielen dann ihre Position so ein bisschen aus. Argentinien war lange auch im Gespräch und so ein potenzieller Beitrittskandidat, seit jetzt Milei an der Macht ist, der sich doch sehr stark an den USA orientiert und ja auch ein guter Kumpel von Trump ist, hat sich das erledigt. Dort möchte man oder hat man kein Interesse mehr, den BRICS beizutreten. Interessant ist auch die gegenseitige Streitigkeit innerhalb der BRICS, also das ist ein großer Unterschied, zumindest mal derzeit zu den G7. Die G7, klar gibt es da auch so gewisse Streitigkeiten. Also wir wissen, dass Scholz und Macron sich nicht besonders leiden können und auch wie jetzt die Europäer und also oder eigentlich alle und Trump miteinander auskommen. Das ist auch fraglich, aber es gibt dort keine wirklich materiellen Konflikte. Man arbeitet in der Sache doch immer sehr miteinander und hat auch diese Institutionen, also Freihandelsgebiete innerhalb der EU, Freihandelsabkommen und sowas. Das gibt es alles. Ganz anders sieht das bei den BRICS aus. Dort sind auch Länder drin, die gegenseitig entweder Konkurrenten sind oder tatsächlich wirklich handfeste Konflikte miteinander haben. So auch Indien und China. Dort gibt es schon seit, ich glaube, schon immer einen mal mehr, mal weniger schwelenden Grenzkonflikt um die gemeinsame Grenze im Himalaya. Also China und Indien haben eine, glaube ich, mehrere tausend Kilometer lange Grenze zusammen, die aber eben großenteils im Himalaya und im dortigen Hochland liegt. Also sehr unwegsames Gelände und ja, es gab jetzt 2020 dann, das war so der Höhepunkt der Eskalation in letzter Zeit, gab es dort tatsächlich auch ein Gefecht, bei dem nach offiziellen Angaben 24 Soldaten, also 20 Inder und 4 Chinesen umgekommen sein sollen. Man möchte sich hier jetzt versöhnen, beziehungsweise vor allem auch nach außen den Eindruck von Partnerschaft vermitteln. Und so gab es jetzt vor dem BRICS-Gipfel Treffen von Modi und Xi Jinping, wo die beiden sich auf ein Abkommen zur Befriedung dieser Grenze, also ich genaue Inhalt war, glaube ich, dass man jetzt geregelt hat, wie die Grenzpatrouillen dort ablaufen sollen. Also man hat ein Abkommen geschlossen, um diese Grenze wieder ein bisschen mehr zu regeln. Wie stabil das ist, wie lange das hält, das wird man sehen, das ist auch fraglich. Aber so konnte man sich dann auf dem BRICS-Gipfel als gemeinsamen Partner inszenieren und vor allem nach innen hat man nicht das Gesicht verloren, wenn man sich da dann die Hand geschüttelt hat. Auf der anderen Seite hat China jetzt aber Dezember angekündigt oder genehmigt, dass es im Himalaya den größten Staudamm der Welt bauen will. Geht um einen Fluss, der heißt Yalung Tsangpo. Er fließt relativ lange durch China, mündet dann, also biegt dann nach Süden ab und fließt dann durch Bangladesch und Indien und mündet dann in den Indischen Ozean. Ist ein Riesenfluss. Der Fluss ist sehr wichtig für Indien und Bangladesch und deswegen ist man dort entsprechend not amused, dass China hier jetzt am Oberlauf ein gigantisches Wasserkraftwerk errichten möchte mit Stausee und Regelung der Zu- und Abflüsse und allem. Also das Ganze soll dreimal so groß werden wie das Drei-Schluchten-Projekt am Yangtze-Kiang. Unvorstellbar gigantisch dieses Ding. 70 Gigawatt Leistung soll es haben, also zum Vergleich, das wären 70 Atomkraftwerke. So aus Energiemarktsicht ist es sehr fragwürdig, was das bringen soll. Ob es ist eigentlich relativ klar so, wenn man sich wirklich die Zahlen nur anguckt, dass es keine besonders gute Idee ist und dass sich das eigentlich nicht lohnt. Aber es macht natürlich schon was her, wenn man im Himalaya den größten Staudamm der Welt baut. Dieser Fluss fließt dort durch Schluchten, die sind 6 Kilometer tief und haben auf nur wenigen Kilometern Strecke 1000 Meter Gefälle. Also das ist halt dann doch geologisch eine ideale Region, um einen Staudamm zu bauen. Trotzdem führt das zwangsläufig zu Konflikten, zu weiteren Konflikten mit Indien, weil Indien sowieso ja im Zuge des Klimawandels immer mehr auch mit Trockenheit zu kämpfen hat. Und wenn jetzt China hier anfängt, die großen Flüsse der großen Flusssysteme in Indien, die eben alle aus dem Himalaya kommen, dort Staudämme zu bauen und diese zu kontrollieren, dann hat das durchaus Konfliktpotenzial. Und nicht zuletzt hat für die BRICS nach diesem eher unspektakulären Gipfel die Trump-Wahl eine große Bedeutung, weil Trump und die BRICS, die werden sich in die Haare kriegen, das kann man jetzt schon sagen. Die BRICS, das ist für Trump so der Feind, allen voran China, und er hat schon angekündigt, also wenn dort man versuchen sollte, zum Beispiel eine eigene Währung einzuführen oder aufhört, im Dollar zu handeln oder den Dollar nicht mehr als Reservewährung in der Zentralbank haben möchte, dann droht Trump mit 100% Zöllen auf diese Länder. Denn für Trump ist halt alles, was ihm oder den USA, also letzten Endes dann doch ihm potenziell Einfluss abnehmen könnte, das ist ein Gegner. Trump nimmt, ich habe es oben schon gesagt, oder diese ganze Magerbewegung, die nehmen alles persönlich und es geht nicht um Sachfragen und da ist so ein Bündnis wie die BRICS der ideale Feind. Und das kann letzten Endes dann dazu führen, dass dieses Bündnis tatsächlich durch eine Präsidentschaft Trump stärker wird, als es gewesen wäre, wenn man sie einfach hätte machen lassen. Weil Maßnahmen der USA wie Zölle und Sanktionen, die könnten diese Gemeinschaft halt stärken, denn diese Idee von einer Loslösung vom US-Dollar kommt ja vor allem daher, dass die USA jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten den Dollar durchaus als Waffe benutzt haben, also mit Sanktionen, mit Zöllen gegen Iran, gegen Russland, in einem Handelskrieg gegen China, weil eben die ganze Weltwirtschaft mit Dollar funktioniert und die USA am Dollar sitzen, können diese halt dort auch wirklich Länder abschneiden. Und dass das dann dazu führt, dass Länder sagen, okay, ihr greift uns hier ständig auf dieser Ebene an, wir wehren uns oder machen uns nicht mehr angreifbar, indem wir uns Alternativen suchen. Das ist dann auch eine natürliche Reaktion.
Ja, wobei man wirklich sagen muss, das ist natürlich, also eine Währung hat ja vor allen Dingen auch eine Funktion, Vertrauen zu verbürgen. Und wir hatten das Thema ja schon mal, da habe ich sehr stark die These vertreten. Das kann ja sein, dass die jetzt alle viel mehr ohne Dollar handeln. Am Ende tauschen sie ihr Zeugs halt in Gold, Dollar, Kryptowährungen, denen sie vertrauen und sonst was ein. Aber ihre eigenen Währungen sind halt alle scheiße. Ja, also das ist etwas, was auch ein Fakt ist. Also da mag für China noch anders sein, aber versuch mal irgendwo einen Rubel auf der Welt zu bezahlen, kriegst du nicht hin. Oder wenn du auf brasilianischen Kapitalmarkt guckst, das sieht jetzt auch nicht so dolle aus. Also letztes Jahr sind da überall die Bewertungen runter. Von daher, das sind alles so Fantasien, aber wenn man das wirklich mal in der Praxis sich anguckt, glaube ich, braucht man nur mal auf den Euro gucken und wie schwierig das ist. Eine Währung, verschiedene Räume zusammenzubringen, wie lange die Verhandlungen gedauert haben, das überhaupt zu organisieren. Und da hast du ja ein Grundvertrauen da. Aber dass Indien und China sich vertrauen und zusammen eine Währung haben, also das will ich erst mal sehen. Also da fehlt mir wirklich jede Vorstellung, dass da sich irgendjemand drauf einlässt.
Das Ganze ist halt schon ein sehr langwieriger Prozess, ein sehr langsamer Prozess. Und was Fakt ist, der Anteil vom Dollar als Reservewährung sinkt global. In den letzten 15 Jahren eben jetzt nur um 4%. Also da sieht man, das Ganze ist wirklich sehr, sehr langsam. Und es ist regional unterschiedlich. Also global aggregiert sind es nur 4%, aber vor allem eben in Afrika und Asien. Ich habe da auch so einen ganz netten Link gefunden, wie die Währungszusammensetzung von den Reservewährungen sich in den verschiedenen Weltregionen entwickelt haben. Den habe ich verlinkt. Und was man dort sieht, was für uns viel wichtiger ist, dass neben dem Dollar der Euro-Anteil sehr stark sinkt. Das ist wirklich ein Problem, vor allem jetzt auch nochmal seit den Russland-Sanktionen, seit dem Ukraine-Krieg. Ja, hat der Euro doch relativ stark an Bedeutung hier verloren und dadurch dann der Dollar auch wieder gewonnen.
Ja, was auch daran liegt, dass du im Euro bei Staatsanleihen halt eben keinen Bailout hast, ne? Sondern das ist ja das, was bei Griechenland damals festgehalten wurde. Jedes Land ist für sich selbst verantwortlich und seine Staatsschulden und es gibt diesen Bailout dieser Anleihen nicht. Es gibt dann einen Haircut und dann ist es eben nichts wert. Und das ist einer der ganz großen Punkte, warum der Euro seit dieser Zeit als Reservewährung immer weniger relevant wurde. Also da haben wir uns wirklich ein Ei ins Nest gelegt und das haben wir auch Herrn Schäuble zu verdanken.
Zum Dollar nochmal oder insgesamt zu Reservewährungen, die werden von zwei Säulen getragen. Also der US-Dollar wird halt getragen von der Wirtschaftskraft der USA, weil die USA einfach die mit Abstand größte Volkswirtschaft ist. Also die sind so groß wie China, Deutschland und Japan, also wie die nächsten drei zusammen. Und die zweite Säule für die Stärke des Dollars, warum der Dollar eben, doch, du hast es vorhin gesagt, es hängt mit Vertrauen zusammen. Die US-Politik ist oder war bis zumindest jetzt einfach von Stärke und Verlässlichkeit der amerikanischen Institutionen geprägt und es gab ein Rule of Law. Es gab keine politische Willkür, es gab eine unabhängige Notenbank. Ich habe es im anderen Thema schon gesagt, US-Schulden sind auch noch nie ausgefallen. Während die Wirtschaftskraft der USA super läuft, da wird sich so schnell nichts ändern, dass sich die USA hier an Einfluss verlieren. Ja, aber der zweite Punkt ist halt tatsächlich in Gefahr, unter einer Trump-Administration, weil eben genau diese Punkte politische Willkür, Verlässlichkeit der Institution, Rule of Law, auch Unabhängigkeit der Notenbank, das sind halt Punkte, wo sich unter einer Trump-Administration doch etwas ändern könnte und was dann doch auch das Vertrauen in den Dollar als Währung etwas schwächt. So ein Fazit jetzt zu beiden Themen, zu den BRICS und zu diesen Währungs- und Zinsentwicklungen in den letzten Monaten, ist, dass es beides massiv von der weiteren Politik von Trump abhängt. Wir haben auch verschiedene Bewegungen. Wir haben zum einen diese Zölle, die ja ganz wichtig sind für Trump. Diese würden den Dollar stärken. Wir haben das Thema Verschuldung und Defizit. Also man möchte ja vor allem das Defizit, man möchte ja keine Steuererhöhung bringt, sondern man möchte die Ausgaben massiv kürzen und so das Defizit senken. Das hätte dann auch Auswirkungen auf die Zinsen und dann auch auf den Dollar. Sanktionen, gut, das war jetzt noch Biden mit den Russland-Sanktionen, aber Trump wird ganz sicher gegen bestimmte Länder, vor allem Iran, vielleicht auch Venezuela oder so, weiter starke Sanktionen verhängen. Er wird sicher auf Konfrontationskurs mit China gehen, was die Handelspolitik anbelangt. Und das sind alles Punkte, die dann so ein Bündnis wie die BRICS auch zusammenscheißen kann. Die USA haben dieses Privileg der Dollardominanz, dass sie darüber auch international Geopolitik machen können. Je stärker sie dieses Privileg aber halt ausspielen, desto mehr Anreiz haben dann die betroffenen Länder, sich auch Alternativen zu suchen. Und je erratischer und aggressiver dann auch so eine proamerikanische Handelspolitik, also eine proamerikanisch gemeinte Handelspolitik von Trump wird, desto mehr schadet sie dann einer amerikanischen und einer Dollardominanz in der langen Frist. Trump sagt dann auch wieder beides. Er will auf der einen Seite einen starken Dollar, weil ein starker Dollar ist stark und stark ist toll. Aber auf der anderen Seite sagt er, er schadet der US-Wirtschaft, da hat er ja auch einen Punkt, er klagt immer auch das Handelsdefizit der USA vor allem gegenüber Deutschland ja an und hier würde ein schwächerer US-Dollar natürlich helfen, weswegen er auch immer wieder sagt, das war vor allem in seiner letzten Amtszeit ein Punkt, dass er eigentlich gerne gegenüber bestimmten Währungen, also vor allem gegenüber dem Euro und auch dem chinesischen Renminbi, den Dollar gerne abgewertet sehen würde. Er hat auch China beschuldigt, in seiner letzten Amtszeit die eigene Währung zu manipulieren, um die eigenen Exporte in die USA zu steigern.
Naja, aber Trump sagt ja auch, dass er irgendwie einen ganz starken Dollar haben möchte, ne? Also irgendwo muss er sich mal entscheiden, was er haben will. Ja? Einen starken Dollar oder der Dollar soll abwerten oder...
Ja, genau, das ist ja der Punkt. Er sagt halt beides. Das ist halt so Trump, ja.
Er würde gerne alles haben und in der Realität ist es halt längst so. Also ich habe jetzt gerade mal nochmal geguckt, wo der Euro zum US-Dollar gerade steht. Da kommen wir ja von 1,12, 1,1250 so in dem Bereich und jetzt sind wir halt bei 1,028. Ja. Waren auch heute schon mal bei 1,027 oder 1,033. Also ist auch alles sehr schwankungsanfällig hier. Aber die Richtung, der Euro entwertet gegenüber dem US-Dollar, ist recht klar und es liegt natürlich an Trumps Zöllen. Also das ist auch sehr klar. Deswegen bin ich mal gespannt. Das größte Risiko, wir hatten das ja mal in einer Folge, das größte Risiko bei der ganzen Sache ist und bleibt, wenn Trump wirklich hergeht und diese Fed entmachtet und das quasi an sich reißt als Präsident dieser Entscheidungen, dann könnte tatsächlich eine Inflation drohen, aber dann würde quasi der Markt den Präsidenten regeln, ne? Ja. An einem gewissen Punkt. Aber das nur mal so am Rande, weil das, was er sagt, ist so dermaßen inkonsistent, dass man schon fast auf die Idee kommen könnte, dass es eine gute Idee ist, ihn reden zu lassen und quasi die Marktsignale als Checks and Balances gegenüber Trump zu werten. Ja, also wenn das dann zu sehr in eine Richtung geht, dann korrigiert er sich auch, weil der Markt zum Druck führt, weil er will ja, dass der S&P steigt, ne? Er will, dass der Dollar stark ist und dann kann man halt gucken, ob das funktioniert.
Verlässlichkeit ist halt genau das, was da auch fehlt und was halt dann wieder dazu führt, dass sich Leute überlegen, wie viel sie dem Ganzen vertrauen. Ja, und noch so als letzten Punkt, wenn dann halt Länder sich von den USA wirtschaftlich mit Sanktionen angegriffen fühlen oder wenn dann Trump wieder auf die Idee kommt, dort irgendwelche Kanäle oder irgendwelche Inseln zu kaufen und auf der anderen Seite China sich dann als ganz verlässlichen und wohlgesonnenen Partner anbietet, dann überlegen die Länder sich halt doch, machen wir vielleicht mit denen doch mal ein bisschen mehr. Hier der im Weißen Haus, mit dem können wir eh nicht rechnen, der nervt uns sowieso. Die Chinesen, die haben da irgendwie langes, konsistentes Denken. Jetzt machen wir vielleicht mit denen mal ein bisschen Geschäft und ja, so kann das dann letzten Endes ein Angriff auf China und ein gewolltes Erstarken der USA in der Weltpolitik dann doch dazu führen, dass letzten Endes China mehr Einfluss gewinnt.
Ja, dann kommen wir mal zu dem anderen schönen Thema. Wird heute, glaube ich, eine etwas längere Folge. Ich das jetzt so richtig sehe. Also ich habe mir, ich will jetzt nicht sagen angetan, aber durchgelesen, die Ideen der CDU mit ihrer Agenda 2030. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt immer wenig Bedürfnisse, irgendein Wahlprogramm zu lesen. Da wird immer so viel Zeugs reingeschrieben, was dann am Ende eh alles nichts ist. Und dieses Mal hatte ich auch wirklich das Gefühl, es ist nochmal besonders intensiv so ein Wünsch-dir-was, ja, mit diesen ganzen Steuersenkungen und diesem ganzen Kram. Fand es dann aber ganz nett von der CDU, dass sie da nochmal dieses Agenda 2030-Ding gemacht haben, sodass man da auch nochmal was in Kürze zu lesen hat. Inhaltlich ist das allerdings auch gar nicht so wenig, auch wenn dann das teilweise nur so immer so Einsatzdinger sind, die sie da so hinwerfen. Und mein Medium ist ja eher Bücher, ne? Also ich habe von Friedrich Merz, habe ich seinerzeit das Buch gelesen. Das ist ja das Letzte, was er geschrieben hatte. Seitdem ist auch nichts mehr gekommen und ich fand das ganz fürchterlich bellend, ja? Also Friedrich Merz, wenn man dieses Buch liest, bellt einem an. Hast du dann auch so in deinem Kopf, ne? Bell, bell, bell. Jeder Satz hat so ein Ausrufezeichen, hat man manchmal das Gefühl. So, und am unangenehmsten war mir an dem Buch, dass es nahezu zwanghaft wirklich jedes Thema von links anging, um es dann nach rechts zu drehen. Ja, so, weißt du, wie so ein super Schlaubi. Also, das war wirklich in dieser Konsistenz sehr, sehr zweifelhaft. Naja, und der größte Knaller war eigentlich so ein inhaltlich am interessantesten an seinem Buch war halt diese Geschichte mit den Videoüberwachungsgelüsten, die er da mit KI kombiniert hat, ne? Also auf öffentlichen Plätzen Videokameras aufstellen und die KI soll dann gleich mal die Gesichter auslesen und so weiter. Also ich würde mal sagen, in der Agenda 2030 ist uns das erspart geblieben. Allerdings hatte die auch einen wirtschaftlichen Einschlag, also war hauptsächlich mit wirtschaftspolitischen Themen beschäftigt. Andere können jetzt gerne mal ins CDU-Wahlprogramm gucken. Die 75 Seiten oder 79, habe sie hier zwar auch schon rumliegen, aber ich glaube nicht, dass ich da ich da allzu große Gelüste habe. So, und bei dieser Agenda 2030, also die hat 14 Seiten, davon sind 4 erstmal so Anschuldigungen, Einführung und so weiter und alles ganz schlecht und die Ampel und überhaupt, also eher inhaltsleer. Das ist dann so ein Drittel des Ganzen, das vielleicht auch ein Hinweis auf potenziellen Bürokratieabbau bei der CDU ist. Naja, jedenfalls habe ich mir damals auch das Buch vom Herrn Linnemann durchgelesen.
Herr Linnemann hat ein Buch geschrieben. Oje.
Ja, ich glaube mehrere sogar, aber sein letztes habe ich mir durchgelesen. Ich hatte damals schon auch so eine Ahnung, was Herrn Linnemann betrifft, dass der nochmal eine Rolle spielen wird. Vom Typus her ist der wie Merz, allerdings auf so eine ganz andere Art und Weise, ja, weiß nicht, ich habe mal das Gefühl, diese Typen halten sich alle für sehr geil. Also man liest das richtig raus, dass die so immer alle so ein bisschen selbstbesoffen sind. Jedenfalls hat der im Kern so geschrieben, Politik ist ganz schlimm, er versteht alle Menschen, die wütend sind und man glaubt ja gar nicht, wie machtlos er als einzelner Bundestagsabgeordneter so sei. Da kann er ja auch nichts dafür, ganz schlimm. Und dann hat er so immer so ein paar Themen aufgemacht. Ach, der hat mir erzählt und das und ich finde das auch schlimm und ja, da muss man was tun und die böse Bürokratie, ja, und der Staat, ne, und die Bürger und alles in Irrsinn. So im Groben, ne? So mit diesem Vorwissen bin ich an die Agenda 2030 der CDU rangegangen. Ich habe mich natürlich vorher schon mit so ein paar öffentlichen Debatten beschäftigt gehabt. Genau das ist dann auch der erste Punkt gewesen, ne? Also die umfassendste Steuerreform seit Jahrzehnten. Spitzensteuersatz ab 80.000 Euro. Klingt dann immer so groß, immer alles bei den Zahlen. Hab da mal geguckt. 2024 war der bei 66.761, 2025 sind es dann so 68.430, also so ein Riesenschub für einen Spitzensteuersatz ist das jetzt auch nicht, wenn sie den dann auf 80 stellen. Könnte man ja vermuten, 2026 soll das hier alles beginnen, dass er dann eh schon fast bei 70 ist, naja. Also da ist ja im Grunde in Ordnung, dass man da nicht allzu viel drauf tut, aber die verkaufen das halt immer so groß, deswegen würde ich da schon mal so ein bisschen dagegen halten. Und bei dem Ganzen, so von wegen öffentlicher Empörung wiederum, würde ich dann auch immer noch gerne darauf hinweisen, dass der Spitzensteuersatz halt nur für Gehaltsbestandteile über dieser Marke gilt, ne? Die anderen sind dann immer in dem jeweiligen Steuersatz der jeweiligen Marken. Also so, dass du im Grunde schon rein rechnerisch für dein Gesamtgehalt eigentlich nie auf diesen Spitzensteuersatz kommst. Ja, ja. Das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Naja, dann gibt es noch einen Höchststeuersatz bei 45%. Über den verliert die CDU interessanterweise kein Wort. Weder in Sachen der muss höher oder niedriger, noch sonst irgendwie. Also das nur so als Nebenbeobachtung. Hätte man ja vielleicht auch anders erwartet bei Herrn Merz. Ne? Mhm. Generell soll der Grundfreibetrag jährlich erhöht werden, was sich positiv für die Steuerpflichtigen auswirkt. Überstundenzuschläge sollen steuerfrei gestellt werden. Rentner sollen bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei dazu verdienen können. Kinderbetreuungskosten und haushaltsnahe Dienstleistungen möchte man steuerlich absetzbar gestalten. Den Solidaritätszuschlag für die oberen Prozent möchte man ersatzlos streichen. Ja, da ist dann doch so ein bisschen, ne? Auch was für die Reichen tun. Die Körperschaftssteuer soll auf 10% sinken. Klingt ganz wenig, sind aktuell 15%. Vereinfachungen bei der Gewerbesteuer, Senkung der Steuerbelastung für Unternehmensgewinne auf 25% deckeln. Sowie diverse andere Wünsche, die wir uns an der Stelle jetzt mal ersparen. Also das Handelsblatt hat dann ausgerechnet, dass alle Einkommensgruppen ähnlich entlastet werden, also zwischen 11% und 14%, grob gesagt. Und da könnte man dann schon die Frage stellen, ob sowas halt Sinn ergibt. Zumindest wissen wir, dass die Ärmeren neu errungenes Geld tendenziell sofort ausgeben, ne? Ist klar. Also die haben ja Ausgabezwänge, während die Reicheren eher Ausgabennöte haben und dazu neigen, dieses Geld dann zu sparen oder halt den Kapitalmarkt zu geben oder was auch immer, ne? Eher nicht für den Konsum. So, und der ganze Spaß, der soll dann am Ende, je nachdem, wen man fragt, 89 bis 100 Milliarden Euro kosten, ne? Also die 89 kommen, glaube ich, vom IW und 100 Milliarden vom DIW. Und weil es an dieser Ausgabenwut sehr viel Kritik gab, hat sich die Union nun auch was überlegt und das ist neu in dieser Agenda 2030 aufgeploppt und das ist dann eben ein Unterschied zum Wahlprogramm. Und zwar haben sie gesagt, dass die Umsetzung über 4 Jahre vollzogen werden soll. Nicht wir kommen rein und tun das, sondern wir beginnen 2026 und 4 Jahre später ist dann alles umgesetzt. Dann hat Jens Südekum mal ausgerechnet, dass das Wachstumsbedürfnis, um das wirklich finanzieren zu können, was die CDU da vorhat, ungefähr bei 10% im BIP liegt. Durch diese neue Wendung da bei der Agenda 2030 kannst du sagen, 10% über 4 Jahre verteilt, dann sind das 2,5% Wachstum im Jahr. Kann man sich noch ein bisschen rumstreiten mit Zinseszins und so weiter. Ne? Aber das wäre dann so das benötigte Wachstum ab 2026. Jedes Jahr 2,5%. Also wir sind ja jetzt bei minus 0,2 gewesen und ich weiß nicht, wie viel wir dieses Jahr schaffen. Da sind ja die Prognosen auch nicht so geil. Aber da würde ich sagen, das ist ja schon mal sehr ambitioniert. Zumindest wenn man sagt, das muss irgendwie finanziert sein. Und die CDU behauptet ja, sie würde das mit ein paar Einsparungen bei Sozialem und Sonstigem sowie Wachstum alles auflösen. Ja, weil, und das steht ganz klar in der Agenda 2030 drin, Schuldenbremse ist das Fundament allen Seins.
Aha.
Zumindest für die CDU. Also sie behauptet tatsächlich, das sei so alles machbar. Und für die Verteidigung gibt es dann vielleicht einen Sonderhaushalt. So würde ich das noch herauslesen. Also ist spannend. Da kann man dann sagen, das, was da jetzt so alles an Maßnahmen drinsteht, das sind so richtige hammermäßige Maßnahmen, die Deutschland entfesseln und befreien werden. Also entfesseln ist sogar, glaube ich, eine Wortwahl der CDU. Gucken wir mal an, ne? Zweiter Komplex. Arbeitskraft ist der CDU am zweitwichtigsten. Also Bürgergeld abschaffen.
Ja, ja.
Neue Grundsicherung einführen, also so zurück zur Hartz IV. Vermittlung in Arbeit soll gestärkt werden und dann möchte man zurück zum Vermittlungsvorrang und der bedeutet, dass man immer bevorzugt in Arbeit gebracht wird, statt also in Weiterbildung oder Existenzgründung. Das wiederum, würde ich sagen, widerspricht dem Grundanliegen dieser Agenda 2030, weil, naja, also Existenzgründung wäre ja erstmal zu bevorzugen. Die dauert allerdings ein bisschen und Weiterbildung, naja, damit würden die Leute ja bessere Arbeit kriegen. Wäre ja eigentlich auch geil. Aber dann sollen sie lieber eher einen doofen Job machen, als sich weiterzubilden. Oder vielleicht besser formuliert, einen weniger gut bezahlten, statt sich weiterzubilden. Aber wir haben ja Fachkräftemangel, da können wir uns das leisten. Dann gibt es noch so, das kennt ihr alles, wer einmal nicht zum Termin erscheint ohne Sachgrund, dem wird die Leistung gestrichen und zwar komplett. Vermutlich verfassungswidrig, aber solche Klagen dauern Zeit und wen kümmert das schon bei der CDU? Da möchte man die Hinzuverdienstgrenzen und die Transferentzugsraten reformieren. Man möchte also, dass Menschen mehr dazu verdienen können, während sie Leistungen erhalten. Und Ich glaube, das ist so eine Reform, die ziemlich überfällig ist. Da hat auch schon die Vorgängerregierung dran rumgedoktert. Bei den Abgrenzungen hat man sich aber immer schwer getan, auch unter dem Druck der CDU hat man dann auch immer lieber zu wenig gemacht als zu viel. FDP hat natürlich auch eine Rolle gespielt in der Regierung. Aber da bin ich wirklich gespannt, wie das am Ende aussehen soll. Und wenn ihr euch da mal ein bisschen Spaß machen wollt, bei diesem Thema, um mal so ein gewisses Verständnis für die Komplexität des Themas zu bekommen. Wir stellen euch einen Link rein, Studie zur Reform der Transferentzugsraten und Verbesserung der Erwerbsanreize. Das BMAS hat da eine Studie erstellen lassen, federführend Andreas Peichel, der das ja auch schon seit Jahren, finde ich, recht gut bearbeitet, dieses Thema. Guckt da einfach rein, macht euch selbst mal ein Bild, ist wirklich, das ist eine der komplexesten Geschichten, die wir, glaube ich, so in Sachen Sozialstaat haben. Ja, und dann geht es halt fröhlich weiter mit dem, was man heutzutage halt so sagt, ne? Also was in der deutschen Verwaltung aber seit Jahrzehnten nicht gescheit umgesetzt wird. Digitalisierung, einhergehend mit KI für Standardprozesse wie Antrags- und Unterlagenprüfung, soll die Arbeitenden entlasten und die Entlastung soll dann in die Betreuung von Arbeitssuchenden gesteckt werden. Ne? Also KI bearbeitet das alles schon mal für die bisherigen Sachbearbeiter oder bereitet es zumindest so auf, dass man einen massiven Part an Arbeit spart und diese Arbeit wird dann umverteilt. Naja, ich bin gespannt. Also das sind auch Sachen, die wir so lange schon hören. Dann soll es ein nationales Pilotprojekt für die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter geben. Denn man möchte diese auf maximal KI-gestützte Prozesse umstellen. Ich glaube, also das ist so ein richtiger Bullshit-Satz. Ist das, ne? Also was auch immer maximal KI-gestützte Prozesse sind, in der Verwaltung habe ich wirklich null Vorstellung davon. Wir haben ja nicht mal die Digitalisierung hingekriegt.
Ja.
Und jetzt soll es gleich KI geben, also Leapfrogging at its best. Bloß, weißt du, wenn die noch nicht mal ihren Schriftverkehr komplett digitalisiert haben, wie soll denn die KI das dann regeln?
Ja?
Also das ist wirklich alles, also aus meiner Sicht, das hört sich für mich immer so an, als ob man das mal sagt, weil es gut klingt und es ist ja auch ein eher ehrwürdiges Ziel, aber bisher hat die Politik da auf voller Linie versagt. So, dann haben wir eine stärkere Fokussierung auf frühkindliche Bildung. Das soll die Grundfertigkeiten der künftigen Arbeitnehmer stärken, also lesen, schreiben und rechnen. Und die 2,9 Millionen jungen Menschen ohne beruflichen Abschluss, die will man nicht hinnehmen. So. Also ich weiß nicht, was das heißt.
Okay.
Also ehrlich gesagt, ne? Also will ich jetzt nicht hinnehmen. Ja, gut, aber was machst du?
Naja, Wahnsinn.
Können wir ja auch mal in den Bundesländern fragen, die CDU regiert. Ne?
Ja.
Also da hätte man ja vielleicht ein bisschen konkreter werden können, aber leider an der Stelle nicht. So, es gibt aber auch sinnvolle Anliegen. Also ich will das jetzt auch nicht alles hier ins Lächerliche ziehen. Bei der SPD sieht das bestimmt genauso schlimm aus. Aber es gibt auch so wirklich sinnvolle Anliegen. Und die sind auch aus meiner Sicht sehr überfällig. Nämlich zum Beispiel eine neue digitale Bundesagentur für Fachkräfteeinwanderung, die als einheitlicher Ansprechpartner für eben jene Fachkräfte und die Unternehmen, die Fachkräfte reinholen wollen und so weiter fungiert. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist, weil da hängen ja auch noch die Bundesländer mit dran und die Städte und sonst noch wer. Also das föderale Prinzip at its best. Aber wenn man das umsetzen kann, dann sollte man das irgendwie tun, weil das ist ein wirklich ganz schlimmer Bereich, wo wir uns sehr viel unnötig verbauen. Jedenfalls entbündelt man auf diesem Wege dann auch die Asyl- und Fachkräfte, was natürlich auch zu einer gewissen Effizienz führen würde, innerhalb der Behörden. Ich finde das, wie gesagt, gut. Dann gibt es noch einen geplanten Fokus auf die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Wenn man das macht, finde ich das sehr gut. Das ist auch eine ganz große Schwachstelle. Da haben sich jetzt auch schon mehrere Bundesregierungen dran versucht. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grunde kommt das einfach nicht. Jedenfalls verhindert es regelrecht arbeitende Menschen in diesem Land. Und das dauert dann so lange, dass wir jetzt die syrischen Ärzte gerade mal so weit hatten, dass sie hier arbeiten dürfen. Und jetzt wollen wir sie schon wieder heimschicken, ne? Das sei dann das Nächste. Weniger erfreulich finde ich dann wiederum, dass man ans Arbeitszeitgesetz ran will. Und da ist so ein alter FDP-Schlager drin bei der CDU. Man möchte jetzt hin zu einer wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit. Da muss ich sagen, das ist so ein bisschen Philosophie, ne? Also wenn man diese ganzen Gesundheitsuntersuchungen ernst nimmt, dann wäre eine tägliche Höchstarbeitszeit sinnvoller. Wenn man irgendwelche Flexibilitäten voranstellt und die Gesundheit hinten dran stellt, dann ist die wöchentliche Arbeitszeit, Höchstarbeitszeit für einen gangbarer. Und da liegt sicherlich auch immer dran, inwieweit diese aufgelaufenen Arbeitszeiten, wie schnell die dann wieder abgebaut werden müssen. Ich glaube aber, in vielen Unternehmen findet der Abbau eh nicht statt. Ja, deswegen ist das mit der wöchentlichen Geschichte dann auch eher ein Anreiz zu weiterem Fehlverhalten der Unternehmen an der Stelle, wenn man es rein rechtlich betrachtet. Der dritte große Block ist Export. Der möge stark sein und Europa wettbewerbsfähig. Ich glaube, das wäre so, so würde ich es zusammenfassen, was Sie da geschrieben haben. Es ist aber für uns ein ganz interessantes Ding. Wer Export will, der braucht natürlich den internationalen Handel, deswegen bekundet die CDU den Freihandel. Und interessanter ist vielleicht, weil das ist ja jetzt wirklich nicht neu, aber interessanter ist, dass die CDU eine Sache verstanden hat, die ich jetzt auch schon hier mehrfach gefordert habe, dass es einen vernetzten Ansatz in Europa braucht, wenn möglich auch mit anderen Partnern außerhalb Europas. Also dieses Bündnis, dieses Denken in Verbündeten, dieses Gemeinschaftsding tatsächlich einfach mehr denken. Dann etwas so aus dem Off bei dem Thema, Deutschland soll führend werden in Sachen Cybersicherheit. Das soll dann zu der Marke Cybersicherheit Made in Germany werden. Mhm. Ja, also ich glaube, dass wir sehr viel mehr in Cybersicherheit tun müssen. Ich glaube, dass das ein gutes Anliegen ist, da zu agieren, auch auf NATO-Ebene und so weiter und so fort. Sie sagen allerdings, und wir reden ja da davon, also wenn es zu einer Marke werden soll, der Marke Made in Germany, dann reden wir ja über Industriepolitik, die das dann befördern müsste. Und wir reden jetzt aber bei der CDU über Aufklärung, steuerliche Anreize und günstige Finanzierungen. Und die sollen dann dazu führen, dass in Deutschland die Marke Cybersecurity Made in Germany entsteht. Das klingt so ein bisschen wie so nach einer Idee, die man hat, aber man möchte halt nichts investieren, ne? Und ich würde sagen, deutsche Unternehmen, also gerade im Mittelstand, haben hier wirklich einen ganz großen Nachholbedarf. Da muss noch viel getan werden. Also es gibt ja jetzt schon auch Unternehmen, die pleite gegangen sind, weil sie da in irgendwelche Cyber-Unsicherheitsgefilde geraten sind. Also das ist ein ganz schwieriges Feld, gerade für mittelständische Unternehmen. Was ich vielleicht noch dazu sagen würde, ist, dass man an der Stelle auch sieht, dass so eine Digitalisierung halt nicht nur, Vorteile hat, ne? Sondern da kommen jetzt so langsam auch die Kosten, die man vorher immer nicht glaubte, dass sie da sind, die kommen dann jetzt plötzlich auch her. Ne? Da musst du plötzlich auf einmal alles schützen, dann brauchst du wieder mehr Angestellte, brauchst eine IT-Abteilung, ne? Brauchst Schulung für die Mitarbeiter. Alles nicht so einfach, ne? Und es wird immer komplexer. Also, ja, wir brauchen das, aber da sollte man vielleicht wirklich mal überlegen, ob man da nicht ein bisschen mehr tun muss, als irgendwelche Finanzierungsanreize zu setzen oder steuerliche Anreize. Clever finde ich hingegen, dass man an einem europäischen Binnenmarkt für Verteidigungsgüter mit gemeinsamen Exportregeln denkt. Das ist für Deutschland ein ganz großes Problemfeld. Es war ja bisher so, dass wenn gemeinschaftliche Rüstungsprojekte gelaufen sind, ne, was weiß ich, da hat man einen Panzer gebaut und der Panzer, der wurde dann gemacht, da hatte jeder der Staaten hat dann den Panzer gehabt. Und dann wollte der Hersteller des Panzers, der ja die Hersteller dann sind in dem Fall, wollte den auf einmal nach Saudi-Arabien verkaufen. Und dann hat Deutschland gesagt, oh, Saudi-Arabien, nee, machen wir nicht. War eine Schraube aus Deutschland und dann hat die Schraube aus Deutschland verhindert, dass der gesamte Panzer exportiert werden konnte. Das ist jetzt bei so einem europäischen Binnenmarkt nochmal anders, ne? Aber das zeigt schon auf, wo so diese Problemfelder bei den Rüstungsgütern sind, auch für die Unternehmen, die die dann herstellen, ne? Und wenn man sagt, man hebt das auf eine europäische Ebene mit gemeinsamen Regeln, was ja auch eine lange Forderung ist in der europäischen Politik, dann könnte man damit einmal die Willkür einzelner Entscheidungen mildern und auf der anderen Seite auch so ein Land wie Deutschland, das da oftmals zurückhaltend war. Ich weiß, das sieht nicht jeder so, ob der Zahlen an Rüstungsexporten, aber so war es dann doch oftmals. Könnte man das nochmal auf so eine andere Ebene heben und normalisieren, dieses Verhalten. So gepaart wird das Anliegen mit besseren Kooperationen auf wissenschaftlicher Ebene und ebenfalls interessant, die Verteidigungsindustrie soll bessere Finanzierungsmittel erhalten. Wie auch immer das aussieht, ne? Verlässlicher, aber am Ende zählt halt immer die Abnahme, ne? Nicht nur die Finanzierung. Aber es ist natürlich schön, wenn die sich ein bisschen preiswerter finanzieren kann. Also da werden dann schon eher dickere Bretter gebohrt und dann kam etwas überraschend und das ist dann wirklich so hintereinander, also das ist alles ein bisschen zusammengeworfen, finde ich, aber haben Sie die Forderung nach der Banken- und Kapitalmarktunion, die ja nun auch sehr stark von Deutschland ausgebremst wurde bisher und das Ganze unter dem Gusto, wir brauchen eine europäische Finanzierungsfähigkeit für unsere Firmen und ich sag's mal so, also bei einer Bankenunion sehe ich Deutschland eher so als Verlierer, Ja, weil unsere Banken sind einfach zu kleinteilig, um da groß mitzuwirken. Während bei einer Kapitalmarktunion der Finanzplatz Frankfurt, glaube ich, schon eine sehr starke Rolle spielen könnte, zumal ja der Finanzplatz London nicht mehr in Europa da ist. Ne? Da können wir so ein bisschen mit Paris kappeln, aber da haben wir schon eher Chancen. Gut, dann will man noch eine Energieunion. Also die CDU will sehr viel Unionen hier haben. Finde ich, mit dem, was da steht, das ist so ein bisschen Wahlkampfgeplänkel, vor allen Dingen gegen die Grünen. Im Grunde wollen da, habe ich immer das Gefühl, alles Gleiche. Es geht immer nur um die Geschwindigkeit und die Union war da bisher sehr langsam. Also von der will ich erstmal sehen, dass er da überhaupt schneller voranschreitet. So, dann soll es noch eine Digitalunion geben. Habe ich nicht verstanden, was das ist. Ja, also da wurde von Verwaltung bis europaweit tätigen Unternehmen irgendwie einfach alles reingepackt. Ich weiß nicht, Unternehmen digitaler Natur sind schon europaweit tätig. Da brauchst du jetzt keine Digitalunion für. Also da müsste die CDU vielleicht nochmal etwas konkreter werden. So, und dann kommen sie gleich wieder zu ihren ursprünglichen Themen. Weitere pragmatische Freihandelsabkommen sind zu schließen, unter anderem mit den Asiern. Staaten. So, und dann habe ich gedacht, was? Also dieses ASEAN, ne? Diese Asien-Staaten. Und da gibt es ja verschiedene Varianten. Du hast die Asien, dann hast du Asien plus 3, Asien plus und was weiß ich noch alles. Und bei diesem plus 3 ist dann schon wieder China mit dabei. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass man da so ein Freihandelsabkommen schließt. Also ich glaube, es läuft eher darauf hinaus, dass man sich innerhalb dieses Frameworks mit einzelnen Staaten arrangiert. Es macht vielleicht auch mehr Sinn in einer Zeit, die sehr zersplittert ist und wo wir uns mit Donald Trump auseinandersetzen werden. Und da kann man ja dann sagen, innerhalb der bestehenden Regelwerke, also dieser Frameworks, die da sind, das und das und jenes und das machen wir dann und dann ist das auch kompatibel mit den anderen. So, wer unsere Folge dazu mal gehört hat, die sich ja sehr explizit mit dem südostasiatischen Raum befasst hat, der wird nun so gleich erkennen. Wenn man da was machen will, dann läuft das alles über Industriekooperation. Ne? Also man muss Probleme dieser Länder lösen, man muss dafür Angebote haben und man muss mit denen erstmal irgendwas machen, bevor man da anfangen kann, die großen politischen Deals einzufädeln. Also da ist es richtig Kernarbeit, das geht gar nicht schnell. So, und obendrauf kommt dann noch die Problematik, wie gesagt, Donald Trumps, ne? Also mit seinen Zöllen, die er da so um sich wirft. Da weißt du dann auch nicht, wie sich die Lieferketten verändern und so weiter und so fort. Also da muss man ohnehin so ein bisschen gucken, dass man flexibel bleibt und dann die offenen Räume nutzen. Betrifft natürlich vor allen Dingen die Unternehmen, aber in der Folge dann natürlich auch die Staaten, die ja dann wiederum dafür auch, na, sage ich mal, ein Framework schaffen müssen der Zusammenarbeit. Also irgendwo muss man dann eher zielgenau agieren, statt jetzt die großen Ideen da zu pflegen. Ne? So, das andere ist, dass Europa gerade in so einem Umfeld aber gucken muss, dass es quasi voranschreitet und neue Märkte eröffnet. Also das ist halt auch eine Tatsache. Und da kann man jetzt gegen Handelsabkommen sein oder nicht, aber das ist halt nun mal eine politische Aufgabe, da Mittel und Wege zu finden. So, und in all dem steckt dann für die CDU die Erkenntnis, dass Europa in Zukunftsfeldern unabhängig sein muss. Das gilt für Flug- und Seehäfen sowie Raumfahrt, aber auch für die Militär-, Bio-, Quanten- und Halbleitertechnologie. Da will man dann überall unabhängig sein. Das ist natürlich ambitioniert und eine Mammutaufgabe, kann man sagen, aber ich glaube, man kann die Aufgaben auch nicht unbedingt ignorieren und sollte europäische Wege versuchen zu finden. Also das unterstütze ich, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich die gleiche Gewichtung gelegt hätte. Ne? Man könnte jetzt auch über Pharmaprodukte reden und dass die in Europa hergestellt werden sollten, damit man da immer Zugriff drauf hat und so weiter. Also da gäbe es ja noch ein paar mehr Sachen zu besprechen, aber immerhin, ich glaube, da haben sie mal was definiert, was ihnen wichtig ist. Spannend fand ich in dem Zusammenhang, dass die CDU einen nationalen Sicherheitsrat entwickeln will, der aus dem Bundessicherheitsrat heraus entstehen soll, also eine natürliche Evolution. Und ich bin ja ein vehementer Kritiker der Scholzen Beratungsfreiheit in Sachen Sicherheit und Außenpolitik. Finde ich gut, dass der Merz da voranschreitet. Der Erfolg wird sich dann halt daran bemessen, nicht, dass man so ein Gremium hat, sondern wie man es nutzt und welche Wirkung es auf die Politik hat. Also was der Merz dann draus macht. So, dann wären wir beim vierten Feld. Das ist die Digitalisierung und KI. Eigentlich hatten wir ja KI schon, aber da geht es noch fröhlich weiter. 3,5% des BIPs sollen bis 2030 für Forschung und Entwicklung aufgewendet werden. Klingt sehr viel, ne? Schon auch, weil wir uns ja immer sehr schwer tun, bei Verteidigung in solche Richtungen zu denken, auch wenn die CDU da mittlerweile bei 3% angelangt ist. Aber Ich habe da mal geguckt, 2023 lagen wir bei knapp über 3,1%. Und um das mal in Relation zu setzen, die Zahl ist eine Kombination aus der Wirtschaft, die rund 2/3 stellt, und Hochschulen, Staat und private Institutionen ohne Erwerbszweck, die rund 1/3 stellen. Würde man jetzt also sagen, da müssen wir mehr tun und da müssen wir da und dahin, dann sind wir da irgendwo bei 0,13% des BIPs an Ausgaben mehr, die über Hochschulen, Staat und private Institutionen aufgebracht werden müssten. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Also man muss dann eher gucken, dass man die Wirtschaft da stimuliert, mehr zu tun. Finde ich also auf den ersten Blick gar nicht so ambitioniert, die Steigerungsrate. Also, und der große Schub bei all dem soll dann über Start-up-Gründungen kommen, die aus der Spitzenforschung heraus entstehen. Bürokratieabbau, Forschungseinrichtungen sollen am investierten Wagniskapital gemessen und zugleich profitieren. Kommt dann oben drauf und da war ich dann so, hä, wie? Die wollen Forschungseinrichtungen am investierten Wagniskapital bemessen? Also ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen am Rätseln, wie das laufen soll. Also völlig rätselhaft, was genau damit gemeint ist. Ich habe aber so das Gefühl, es könnte Fehlanreize setzen dahingehend, dass Deutschland ist sehr gut in der Grundlagenforschung. Und die Grundlagenforschung ist auch das A und O dessen, was es braucht. Da jetzt zu sagen, wir forschen bevorzugt in die Richtung, die quasi wirtschaftlich induziert ist, bedeutet halt, dass es nicht mehr zwangsweise um Grundlagenforschung geht, ne, sondern da, wo es Geld liegt. Und das kann Geld verhindern. Das ist ja dieser alte Streit, dass man sagt, naja, die meisten Grundlagenforschungssachen kamen aus staatlich finanzierter Hand und die Unternehmen profitieren davon. Und jetzt würde man da quasi das dem etwas den Boden entziehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die da den großen Wurf machen werden, aber da habe ich sehr viele Fragezeichen.
Wie du sagst, Grundlagenforschung haben wir eigentlich genug, also gerade auch mit dem Max Planck und den Fraunhofer-Instituten, da sehe ich jetzt nicht unbedingt Bedarf, dass man da geht. Das große Problem ist ja, aber das wird hier einfach dann nicht so dargestellt, ist aus meiner Sicht, dass wir es halt nicht schaffen, diese Grundlagenforschung dann in Geschäftsmodelle und in Startup-Gründungen zu übersetzen, sondern die finden dann halt woanders statt. Ich vermute, das ist hier so ungefähr auch gemeint, aber es steht halt nicht so drin. Also weil so liest sich das ja schon, wir brauchen halt mehr Forschung und das ist aber nicht das, was wir eigentlich brauchen, sondern wir brauchen Umsetzung von Forschung in Unternehmen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie das meinen, aber so wie es formuliert ist, klingt es halt eher, als ob man das eine gegen das andere ausspielt. Ne?
Ja, genau. Also
vor allen Dingen auch mit diesem ganzen Start-up-Gründungen und dann will man das irgendwie da bemessen anhand des Wagniskapitals. Wie gesagt, also so wie Sie es beschreiben, finde ich schwierig. Wenn es gut gemacht ist und Anreize setzt, dass dann mehr europäische Wagniskapitalfinanzierung bei rauskommt, dann kann ich mir vorstellen, dass das gut ist. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran an der CDU, das um dann ordentlich auszuformulieren, was sie meinen. Dann kommt der nächste Knaller, es soll ein Glasfaserbeschleunigungsgesetz geben. Das wievielte ist das?
Keine Ahnung, viel.
Dachte, Doro Bär hätte das schon erledigen wollen, ne? War die letzte, die da schon und so weiter. Naja. Und dann will man bei einer Energiestrategie bedenken, dass es einen steigenden Energiebedarf gibt durch neue Technologien.
Naja, den gibt es aber halt nicht.
Doch, durch AI gibt es natürlich einen steigenden Energiebedarf.
Ach so.
Elektroautos, auch ein steigender Energiebedarf. Also den gibt es schon. Da kann man dann wieder philosophieren, ob das eine Hintertür für die Atomkraft ist, weil so regeln das ja dann die Silicon Valley Firmen. Ja, muss man halt mal gucken, wie genau sie das mitbedenken wollen. Beim Netzausbau sollte man es natürlich mitbedenken. Ansonsten ist es erstmal ein netter Hinweis. So, und dann statt Datenschutz gibt es künftig Datenchancen und KI und Hochschulen und all das regelt dann ein Bundesdigitalministerium. Also Datenchancen statt Chancen für wen? Wer will denn eine Chance mit meinen Daten irgendwas zu machen? Also ich finde schon, dass wir da auch sehr viel verändern müssen in Sachen Datenumgang. Aber das ist auch wieder alles so, was man halt so sagt. Das ist wieder auch nicht sehr konkret. Vorletzter Punkt ist so eher allgemeinwirtschaftliches, würde ich es nennen. Interessant ist hier, glaube ich, die indirekte Strompreisbremse der CDU. 5 Cent sollen erlassen werden beim Strompreis. Dafür senkt man dann die Stromsteuer aufs europäische Mindestmaß und man senkt die Netzentgelte. Und finanziert werden soll das Ganze durch CO2-Bepreisung.
Na gut, das klingt ja erstmal sinnvoll.
Ja, gleichzeitig mag man CO2-Bepreisung nicht. Ich weiß auch nicht, irgendwie will man so umbauen. Beim Flugverkehr beispielsweise will man da entlasten. Und ich glaube, was so diese ganze Strategie, die die hier fahren, durchzieht, das ist so dieses, ja, wir senken jetzt alles mal auf die europäischen Mindeststandards. Das ist das, was ich überall rauslese. Also es gibt ja gesetzlichen Mindeststandard, der in Europa für diverse Sachen vorhanden ist, unter den du quasi nicht drunter gehen darfst von den Anforderungen. Und ich habe so das Gefühl, sie versuchen überall, wo es nur irgendwie möglich ist, genau in diese Richtung zu kommen. Mindeststandard, Mindeststandard, Mindeststandard. Und das nennen sie dann Entbürokratisierung. Naja, also da kommen wir auch gleich nochmal zur Entbürokratisierung. So, also dann geht's weiter. Verbrennerverbot muss weg. Und die E-Mobilität kriegt ein Infrastrukturversprechen. Wird leider nicht weiter ausgeführt. Man könnte da vermuten, dass es um Ladeinfrastruktur und Ähnliches geht. Aber da waren sie leider nicht konkret. Und natürlich will man gegen die drohenden Strafgebühren bei den CO2-Flottenzielen vorgehen. Das versucht man zu kippen. Das haben wir ja auch schon länger vorher gesagt, dass das kommen wird. Und ebenfalls erwartbar, der Zollstreit mit China soll so schnell und einvernehmlich wie möglich gelöst werden. Wie, weiß man natürlich nicht. Bin jetzt aber auch nicht sicher, ob das jetzt irgendwie harmonisch zusammenzubringen ist mit dem Anspruch, die strategischen Interessen Europas stärker in den Blick zu nehmen, weil Europa ist da ja insgesamt eher anderer Meinung als Deutschland. Also das ist dann eher so gelebter Widerspruch, auch in dem Dokument. Bei allem will man, wie gesagt, halt Abstriche machen, ne? Also EU-Chemikalienregulierung mag die CDU gar nicht. Lieferkettenregulierung hätte sie auch am liebsten verändert und gekippt. Dann hätte sie gerne schnellere Genehmigungsverfahren bei Verkehr, Bau, digitaler Infrastruktur. Ich glaube, es ist auch nicht das erste Mal, dass die CDU das plant. Ja, würde ich gerne sehen, wie das kommt. Dann eine auskömmliche und planungssichere Finanzierung für Infrastruktur von Schiene bis zur Autobahn. Und dann gleich noch ein Karlauer obendrauf, weil so viel Geld hat man ja dann doch nicht. Privatkapital soll für Verkehrsinfrastruktur genutzt werden. Also man definiert, was man ausgeben kann, sagt, das ist auskömmlich und der Rest muss privatkapitalistisch finanziert werden. Kann man machen, hat bisher nie gut geklappt in Deutschland. Also freuen wir uns auf mehr Mautstraßen und natürlich die Agrardieselrückvergütung, die es mal gab. Die soll auch zurückkehren. So, Johannes, dann verbleibt uns noch der Bürokratieabbau. Verlässlicher, schneller, schlanker und digitaler soll es werden. Heißt dann so konkret, Berichts- und Nachweispflichten will man, naja, nicht ganz abschaffen, sondern zumindest mehr keine neuen zulassen. Es soll irgendwie so klingen, als ob man sie abschaffen will, aber wenn man da ganz genau drauf achtet, ist der Satz so, dass man es eher so sieht, dass man keine neuen zulassen soll. Die Erhebungstiefe statistischer Erhebungen will man reduzieren, also so, dass die Wissenschaft weniger Daten am Ende zur Verfügung hat. Also ist in Deutschland eh schon eine Katastrophe, aber gut, dann haben die Unternehmen weniger zu liefern. Ich weiß nicht, wie viel Geld sie dann wirklich sparen und dann soll es eine große Datenzusammenführung geben, denn Bürger sollen Daten nur noch einmal abgeben müssen beim Staat und dann ist halt die Frage, wie, sagen sie aber nicht. Also ist es Zentralisierung der Daten, ist es Datenaustausch, man weiß es nicht. Die bürokratischen Vorgaben der letzten Jahre will man aussetzen. Ich weiß nicht, wie viele das wirklich sind, aber wahrscheinlich hat die FDP die Bürokratie um 10% erhöht in Deutschland und deswegen muss man da jetzt gegensteuern. Haha. Ganze Bereich, muss ich sagen, ist ziemlich wild. Es ist sowieso so ein Durcheinander. Es soll eine Allianz zur Entfesselung der wirtschaftlichen Stärke Europas geben. Mit wem? Allianz der Willigen oder alle? Oder ich weiß es nicht. Keine kleinteiligen Regelungen soll es geben, sondern hin zu strategischen Zielen und Kennziffern für die Zielerreichung. Also ich verstehe überhaupt nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Also entweder mache ich eine Regel und mache sie ordentlich und bemesse sie dann. Aber ich kann ja nicht das eine oder das andere tun. Das ist auch ein bisschen komisch. Ja, was haben wir noch? Dann soll es Jahresgesetze zum Bürokratieabbau geben, was ja schon ein bisschen lustig ist, ne? Also man macht Bürokratie, um Bürokratie abzubauen. Und das Ganze soll dann so laufen, dass es Verbändeabfragen und Bürokratiechecks vor Ort gibt mit direkter Hinweismöglichkeit für Unternehmer und Arbeitnehmer. Und man möchte dann alles wegmachen, was nicht liefert. Also, bin mal sehr gespannt, wie viel Aufwand das alles generiert, um das dann, um dann was wegzumachen. Dann möchte die CDU die Verwaltung mit KI zu schnelleren Bescheiden bringen. Also das ist wieder das KI-Thema. Und die Zahl der Beauftragten soll um 50% gekürzt werden. Also ich vermute mal, das trifft dann diese Woken-Typinnen mit ihren Geschlechter- und Inklusionsgedöns oder so. Zumindest sagen sie nicht was, und so wirkt es dann nach dem, was der Vorsitzende ja so alles schon von sich gegeben hat. Also insgesamt, die Verwaltung soll effektiver werden, auch indem man zentrale Bundesdienste zusammenlegt, und das trifft dann Personal, IT, Compliance, Vergabe und Beschaffung, alles aus einer Hand. Und dann möchte man noch die Leute, die eine Kompetenz haben, ermächtigen oder es ihnen ermöglichen, mehr Wechselmöglichkeiten zwischen Verwaltung, Privatwirtschaft und Wissenschaft zu erhalten. Klingt für mich nach Gehaltserhöhungen, weil anders wüsste ich jetzt nicht, warum jemand von der Privatwirtschaft in die Verwaltung wechseln sollte. Aber wird leider auch nicht konkretisiert. Also ihr merkt, ne, das ist so viel, wir wollen, wenig, so und so wollen wir es. Und im Grunde ist man doch sehr stark auf Wohlwollen bei der Interpretation angewiesen, wirklich was Gutes draus basteln möchte. Ja, und dann wird es am Ende auch nochmal wirklich ganz klar gesagt, der Dreiklang aus gesetzlicher Schuldenbremse, an der man festhalten will, Investitionen und eine solide Finanzpolitik. Das sind die Grundlagen, um in Deutschland künftig den Staat zu machen. Ich habe das Gefühl, Punkt 1 und 3 könnte ein Punkt sein, aber gut. Ja, und nun ist es halt so, ne? Wir haben Steuersenkungen, die sind aber keine Investitionen, oder Johannes? Also wäre mir nicht bekannt. Nee. Bürokratieabbau, ist das eine Investition?
Nö.
Mehr Leute in Arbeit drängen oder ihnen die Grundsicherung streichen? Auch keine, ne? Das ist eher eine Gängelung, ja. Also Sondervermögen bei der Rüstung, da kann ich mir noch was vorstellen. Ansonsten halt sehr viel, wir wollen irgendwie Finanzierung erleichtern und Verwaltung abbauen. Ja, das sind vielleicht so indirekte Investitionen, wenn man das wohlwollend betrachtet. Aber ich sehe jetzt nicht, dass die CDU investiert. Und warum ist das wichtig? Also gut, Sie haben gesagt, ne, auskömmliche Finanzierung für Infrastruktur, aber im Zweifel gibt es dann halt was Privatfinanziertes. Da ist dann die Frage, ob das Investitionen sind oder Instandhaltung, ist auch eine Investition, aber vielleicht noch kein Neubau, sondern Neubau dann über Private, dann zahlt man es halt auf anderem Wege. Also ich tue mich echt schwer bei der CDU, gerade so dieses Zukunftsding zu sehen. Ja, also sie sagen jetzt, wir regeln jetzt ganz viel und wir entfesseln die Wirtschaft und überhaupt, aber so der Staat selber trägt bei der CDU wenig dazu bei, dass es dieses Wachstum gibt, sondern das soll dann wiederum die Wirtschaft machen. Und da ist dann schon die Frage, also wenn der Staat nicht auch massiv investiert in diese Transformation, in der wir uns gerade befinden und in die Felder, die wir quasi geregelt haben müssen, dann weiß ich nicht, wo die 2,5% Wachstum herbekommen wollen. Also die Wirtschaft wird das jetzt in einem Jahr nicht aufbauen, dieses Wachstumspotenzial.
Ja, ich dachte auch bei diesem Dreiklang, der jetzt so am Ende irgendwie das Fundament für alles sein soll, also da hätte man irgendwie sämtliches Oberes auch weglassen können. Irgendwie, ich sehe da jetzt, wir wollen irgendwie ganz viel klein-klein, aber am Ende steht dann doch das Wichtige, nämlich die Finanzpolitik. Aber da ein Zusammenhang, der steht halt irgendwie nicht da drin.
Ja, ich habe ohnehin bei dieser CDU so das Gefühl, dass die quasi so ein CDU-Programm gemacht haben, was so CDU-CDU ist, ne? So ein Wohlfühlprogramm für die Partei. Mhm. Und dann so mit der Idee, naja, und alles, was wir dann anders machen müssen, schieben wir halt auf die Koalition.
Ja.
Und ich frage mich, ob das eine wirklich gute Strategie ist im Angesicht dessen, dass wir ein Land vor uns haben, das wirklich pisst ist auf die Politik. Das kann nur Unmut erzeugen.
Ja.
Ja, auch dieses ganze Rumgehampel da. Im Endeffekt hast du bei der CDU jetzt eine Situation, dass sie selber noch nicht mal sich einig ist, mit wem sie jetzt koalieren will und mit wem nicht. So,
ja.
Da geht es dann schon wieder fröhlich weiter. Ne? Also die haben sich schon wieder so verhakt. Auf der anderen Seite, da gab es von so einem CDU-Abgeordneten selbst, der hat so einen Studienauftrag gegeben, was so Bürokratieabbau und Sozialstaat betrifft. Also der Sozialstaat gilt als quasi nicht reformierbar in seiner jetzigen Form.
Zur Rente stand da ja auch irgendwie überhaupt nichts drin, oder?
Nee, gar nicht. Also das weiß ich nicht, wie man das handhaben will. Da müssten wir jetzt wahrscheinlich wieder in...
Kann die nächste Regierung machen.
Ja, vielleicht steht das dann wieder bei dem anderen Ding drin, weil hier geht es ja nur um Wirtschaft. Mhm. Aber klar, ne? Also da gab es ja auch ein paar Aussagen, die darauf hingedeutet haben, dass man eher mit einer Absenkung des ausgezahlten Salärs rechnet über die Zeit. Mhm. Auf indirekten Wege natürlich, aber dadurch wären natürlich auch Gelder frei, zumindest in der Planung. Kann man auch sagen, das könnten dann so indirekte Steuern sein, aber seien wir ehrlich, also die Babyboomer gehen ja jetzt gerade in Rente. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man denen gerade aus der CDU heraus da so ein paar harte Wahrheiten zutrauen würde. Also man könnte da ja schon sagen, die eine höhere Rente haben, ne? Da geht man mal ran. Mhm. Aber glaube ich alles nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dafür bin, sondern das sind alles so Möglichkeiten, von denen ich der festen Überzeugung bin, dass sie irgendwann diskutiert werden, weil das Problem einfach zu groß ist. Weil in dem Moment, wo wir sagen, wir wollen keine Einwanderung, sondern nur Fachkräfte, wir wollen aber auch keine Kinder zeugen und überhaupt finden wir die Welt recht doof, da wird es dann irgendwann schwierig, noch Wachstum zu erzeugen und fehlendes Wachstum führt dann halt in zugespitzte Problemlagen. Also ich bin gespannt, ob die CDU mit diesem Programm, von dem ich nicht glaube, dass es umgesetzt wird oder dass viel davon umgesetzt wird, diese Form von Wachstum erzeugen kann. Da braucht es, glaube ich, echt andere Sachen.
Ja.
Damit wären wir Richtung Ende der Sendung. Ne? Hast du was getrunken, Johannes?
Nein, ich bin nüchtern. Ich habe aber
ja. Klang nicht so.
Ja, heute war, Stimme war halt echt schwierig. Das liegt aber dran, dass hier sehr kalt ist und meine Wohnung sehr warm ist. Ja, tatsächlich habe ich aber über Weihnachten, da gibt es ja dann doch Gelegenheiten, wo man mal etwas trinken kann, habe ich etwas getrunken. Und zwar habe ich einen Whisky getrunken, ein Scarabus Special Selected. Der kommt von der Islay-Insel. Der hat mir sehr gut geschmeckt. Er ist sehr rauchig, schmeckt auch so leichte Salznote und er ist süß. Ich mag diese Kombination rauchig und süß bei Whisky sehr gerne. Ist jetzt wirklich nur was für Leute, die rauchige Whiskys mögen. Das mag man oder mag man nicht. Ich glaube, da gibt es wenig Zwischenmeinung. Aber wenn man auf der Seite ist, das mag, dann ist das wirklich eine Empfehlung. Den kann man sehr gut trinken, vor allem auch jetzt, wenn es ein bisschen kälter ist draußen.
Ja, wunderbar. Ich habe auch was getrunken.
Warst du gar nicht in Deutschland?
Nein, ich war nicht in Deutschland. Von daher neu, also in Ägypten habe ich nichts getrunken, aber ich habe ja noch aus meiner Urlaubszeit, da war ich wieder bei der Topa Topa Brewery Company und da habe ich getrunken ein Dasalein Black Lager. Das soll laut Ansage Biscuit, Toasted Walnut und Bitter Chocolate haben und so ein Pint kostet $9 plus Fett und Tipp, also so zum Thema Bierpreise, ne, in den USA. Ich bin ja jetzt nicht so der große Lager-Fan, ne? Also ich habe da jetzt auch nicht so viel erwartet, aber ich fand dieses Black Lager tatsächlich ziemlich gut. Also mir hat das sehr geschmeckt. Es hat wie immer bei sowas so ein bisschen so, am Anfang ist es mir zu leicht, ne? Also da hast du so das Gefühl, du trinkst Wasser und dann kam aber, also ich meine, so Biscuit habe ich nur wirklich nicht rausgeschmeckt, ne? Aber so, ich glaube, die Bitterschokolade und so mit etwas Fantasie, die Walnut, würde ich wirklich unterschreiben. Und vor allen Dingen, das hat nur 4,6% und dadurch, dass es so als Lager dahertrat, war es auch ein bisschen leichter. Und diese Leichtigkeit bei einem dunklen Bier hat mir dann doch recht gefallen in einem warmen Umfeld. War warm an dem Tag und dann fand ich das ganz okay. Mhm. So, glaube ich, das erste Lager, wo ich sagen würde, mit dem konnte ich was anfangen. Mhm. Wenn ihr mal bei der Topa Topa Brewing Company vorbeikommt, vielleicht, ja, ich glaube, ich schaffe es, ein Bild reinzustellen. Also guckt mal bei uns im Blog vorbei, ich stelle ein Bild rein von der Theke. Da seht ihr auch die ganzen Biere, die es da gibt. Dann könnt ihr da mal reinzoomen und euch angucken, was es da so gibt. Und da ist dann auch das Dasalein Black Lager dabei. Also empfehlenswert. In dem Sinne wären wir dann am Ende der Folge, ne?
Picks habe ich noch.
Du hast einen Pick?
Ich habe einen Pick, ja.
Ich bin jetzt so vorauseilend davon ausgegangen, dass hier niemand einen Pick hat.
Ja, ich habe ihn während deiner CDU, habe ich ihn noch rausgesucht und reinkopiert.
Oh mein Gott. Ja, also Johannes hat einen Pick. Also ich habe natürlich den Pick, die Agenda 2030 der CDU zu lesen. Wie ihr gemerkt habt, hatte ich sehr viel Spaß. Ich bin irgendwie nicht sehr überzeugt davon, aber ein kleiner Spaß. Was hast du denn, Johannes?
Ich habe nochmal eine, ich glaube, ich letzte Folge auch schon eine Jung- und Naiv-Folge. Die ist schon etwas älter, aus Mai letztes Jahr, aber hat jetzt doch nochmal eine Aktualität gewonnen. Und zwar ist die mit Natascha Strobel und der Titel ist Neue Rechte und Rechtsextremismus. Die Natascha Strobel ist eine Rechtsextremismusforscherin, eine Politikwissenschaftlerin aus Österreich, beschäftigt sich eben, wie der Titel schon sagt, mit der neuen Rechten, mit der identitären Bewegung und insgesamt mit der außerparlamentarischen Rechten, auch viel mit so rechten Vordenkern, rechten Intellektuellen. Ist ja ein Thema, was mich sehr interessiert. Sie ist Österreicherin, drum auch nochmal der Hinweis, dass es etwas aktueller geworden ist. Und sie hat auch deshalb dann schon so auch ein bisschen Österreich-Schwerpunkt. Das Thema ist ja in ganz Europa und auch global ein Thema. Deswegen jetzt auch, wenn man sich nicht explizit für Österreich interessiert, sehr hörenswert. Ich fände es eine sehr gute Folge und wirklich mal wieder ein Deep Dive in diese Thematik. Und ich finde das immer schon sehr aufschlussreich. Also finde ich deutlich aufschlussreicher als alles, was man so über AfD-Beobachtung oder sowas in so klassischen Beiträgen irgendwie mitkriegt, weil ja, man lernt dann von so Leuten, die so forschen, wie diese ganze rechte Ecke tatsächlich auch im Hintergrund tickt und funktioniert.
Dann hätte ich auch noch was anzubieten. Ich habe nämlich über Weihnachten neu ein paar Podcasts aufgehört, die so aufgelaufen sind. Und ein wirklich guter Podcast, den ich auch immer wieder gerne höre in den letzten Monaten, China Global South Podcast. Die haben eine Folge gemacht zum Südchinesischen Meer, quasi unter dem Gusto, warum 2025 keine Lösung für den Konflikt im Südchinesischen Meer zu erwarten ist. Da sind sehr, sehr viele interessante Aspekte drin, auch in Sache, wie man mit China umgehen kann, ne, so basierend auf Indien, die ja diesen Grenzkonflikt, den hast du vorhin ja auch mal erwähnt, mit China haben und dass so ein robustes Dagegenhalten durchaus Sinn macht und durchaus auch einen positiven Effekt auf das Verhalten Chinas hat und ähnliches, also so, dass man da nochmal gerade so aus Deutschland heraus auch nochmal ein paar andere Perspektiven auf diese Sachen bekommt, weil ich finde das in den deutschen Medien immer etwas schwächlich abgedeckt, dieses Thema. Ich glaube aber auch so als Grundlagenwissenfolge hat das Ding ganz gut getaugt, sodass man zumindest mal so ein bisschen die Luft, in dem das Ganze stattfindet, atmen kann. Betrifft ja mehrere Länder, die haben verschiedene Strategien, da mit China umzugehen und so bekommt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, was sinnvoll ist und was nicht. Also sehr, sehr hörenswert aus meiner Sicht und den verlinke ich euch dann. Das war's dann auch. Jetzt war es das aber wirklich, oder?
Jetzt ist Schluss.
Auch wenn wir jetzt Bier und Picks vertauscht haben oder ja. Drinks und Picks. Aber guter Start ins Jahr in dem Sinne. Lasst euch von der CDU nicht ärgern, wenn sie dann demnächst regiert. Mit wem auch immer. Und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.